mit neuem Schwung oder mit alten Leiden, je nachdem. Auf jeden Fall alles Gute für 2023 von eurem Lieblingspodcast Bestzeit von Philipp Flieger und Ralf Scholt. Ja, ich habe jetzt mal einfach mal für uns beide gebrüllt, Philipp, aber ne, erstmal dir ein tolles neues Jahr und deiner Family und euch allen da draußen natürlich, dass ihr eine Menge von euren Träumen, Wünschen und Plänen realisieren könnt.
Ja, das gebe ich gerne zurück, Ralf, natürlich auch dir und deinen Lieben nur das Beste für 2023, euch zu Hause auch. Ich weiß nicht, wie es so ist mit Neujahrsvorsätzen. Manche finden es gut, manche finden es nicht so gut. Manche sagen, es braucht keinen Jahreswechsel, um sich neue Routinen zu schaffen etc. Aber ich finde, man kann ja trotzdem versuchen, immer das Positive in den Dingen zu sehen. Und wenn es eben der Wechsel vom 31.12. auf den 1.1. ist, dann ist das ja grundsätzlich auch mal eine coole Sache. Und dementsprechend, ich bin jetzt soweit ganz gut ins Jahr gestartet. Heute tatsächlich schon ein okayes Workout gemacht, kann man glaube ich so sagen. Okay würde ich sagen, weil von den Werten war es okay, gefühlt habe ich mich beschissen, muss man da auch mal dazu sagen. Das ist ja auch ein Teil der Realität, in der wir uns befinden, auch als Leistungssportler. Was ja ganz gerne mal ausgespart wird, ist, wenn man sich mal nicht so geil fühlt. Wir haben das glaube ich auch schon länger nicht mehr thematisiert, aber solche Tage gibt es bei uns auch, Leute. Also nur weil ihr dann irgendwas auf Instagram oder auf Strava oder so seht und denkt, oh, das sind aber krasse Werte oder so, das hat nicht immer damit zu tun, dass man sich an dem Tag dann auch super geil gefühlt hat. Ich habe es heute ganz bewusst mal dazu geschrieben, dass das Workout zwar beendet wurde, aber es gibt trotzdem halt Phasen, da weißt du schon nach 2 Wiederholungen, ich habe heute ein Fahrtspiel gemacht, 20 mal eine Minute schnell, eine easy, und nach 2 Minuten habe ich schon gewusst, das wird halt so eine richtig beschissene Einheit im wahrsten Sinne des Wortes, weil du einfach dich energetisch nicht so geil gefühlt, dass die Beine schwer waren und keine Ahnung, und dann kommt noch ein bisschen Wind dazu und sonstige Dinge, dann bist du der einzige Mensch, der draußen noch überhaupt unterwegs war um die Uhrzeit. Und da hast du ja auch nur gedacht, Gott, ich tue mir sehr leid auf der zweiten Hälfte von meinem Programm. Aber nichtsdestotrotz gibt es ein wichtiges Zitat, was ich natürlich heute hier auch mal teilen möchte. Viele kennen bestimmt Desiree Linden, ja, sagen wir mal US-Marathon-Ikone kann man sie, glaube ich, schon nennen. Olympiateilnehmerin, Boston-Marathon-Gewinnerin und ich glaube sogar 50 Kilometer Weltrekordhalterin inzwischen auch, hat sie in der Corona-Zeit mal gemacht, weil sie ein eigenes Projekt gesucht hat, hat sich gedacht, komm, dann laufen wir noch mal 50 Kilometer. Claim, den sie immer vor sich herträgt, auch ist, keep showing up. Das heißt also einfach trotzdem versuchen, irgendwo an der Startlinie zu stehen oder sein Ding durchzuziehen, jetzt mal von gesundheitlichen Einschränkungen abgesehen. Es ist nun mal nicht jeder Tag gleich, aber versuchen einfach sein Zeug durchzuziehen, das ist glaube ich was, was man vielleicht als Mantra auch in 2023 direkt mal mitnehmen kann. Wird nicht jeder Tag gleich sein, aber durchziehen hilft, Routinen schaffen.
Ja, das ist ja auch etwas, was wir gleich noch mit unserem Partner besprechen, aber vor allen Dingen ja auch mit unserem Gast heute besprechen, denn das ist wirklich eine Geschichte, die uns berührt hat. Ja, also wir sind ja auch oft eher im Bereich, dass wir viele Dinge sehr lustig finden und sagen wir mal ins Ironische drehen und so, alles gut. Aber die Geschichte hat uns berührt und deshalb haben wir, viele werden sich gewundert haben, Markus Benecke, wer ist das? Ja, keine Ahnung. Ja, ihr werdet die Geschichte lieben lernen, wenn ihr sie gleich hört. Denn es ist eine besondere Geschichte. Vor allen Dingen ist es eine Geschichte, ich sage nicht zu viel. Ne? Also es ist eine vielschichtige Geschichte, sagen wir mal so. Die hat auch schwere Phasen, es hat auch irre Phasen, hat auch Phasen, wo wir dann wieder viel lachen müssen und mussten. Ja, und keep showing up finde ich auch gut. Ja, ich habe, sagen wir mal, 2,5 Dinge ja schon mal geschafft, jetzt in diesem Jahr. Ne? Also erstmal hatte ich ja gesagt, ne, ein Vorsatz, mehr Bücher lesen. Ne? Das heißt, ich habe eines der Bücher, das ich zu Weihnachten geschenkt bekommen habe, schon mal angefangen.
Okay.
Bin ich schon mal deutlich weiter als das letzte halbe Jahr. Ne?
Der erste Schritt ist getan.
Ja, also keep on reading. Ne? Das war schon mal das Erste. Ja, keep showing up habe ich auch geschafft bei Frühstück, Mittagessen und Abendessen.
Ja. That's it. Man muss klein anfangen.
Genau. Sportlich habe ich leider ein paar Einschränkungen, hatte ich ja letzte Woche schon skizziert. Ja, Achillessehnen-Nerven halt beidseitig. Ja, das ist nicht ein Schmerz, sondern das verdoppelt den Schmerz dann für mich zumindest, weil ich weiß, dass es jetzt leider wieder eine zähe Geschichte wird, weil ich mich natürlich das haben wir ja letzte Woche noch nicht besprechen können, aber beim Silvesterlauf dann doch an die Startlinie gestellt habe und gestartet bin. Aber,
du wurdest auch fotografiert. Mir wurden auch Fotos zugeschickt von Ruben, der hier wahrscheinlich auch wieder zuhören wird in dieser Folge. Da habe ich mir schon gedacht, Moment mal, also die Aufnahme, die wir hatten noch vor Weihnachten, war ja, dass du da leider schon ein bisschen am Struggeln warst bei der Festive 100, eben mit den besagten Achillessehnen. Und dann wurde mir direkt Bildmaterial zugespielt an Silvester, wo ich dachte, Moment mal, das ist doch der Ralf, der hier läuft. Was ist hier los? Hast du dir gedacht, ich habe Startgeld schon gezahlt, ich nehme die Nummer hier nochmal mit, oder?
Ja, das ist ja so eine Nummer bei sozialen Verpflichtungen im, sagen wir mal, Freundes-Familien-Bereich plus Staffel. Ja, es war ja eine Staffel. Ja. Und ich habe halt gesagt, okay, pass auf, Leute, wenn es gar nicht geht, ja, dann musst du, Mary, also meine Frau, dann leider doppelt laufen. Ja. Und also erstmal, ja, Riesen-Chapeau, die hat es ja durchgezogen.
Stimmt,
ja, die hat die 100 gemacht. Aber das war natürlich ausgerechnet. Ja, das heißt, sie hat es so, genau so parzelliert und strukturiert, dass sie genau mit dem Lauf da in der Staffel fertig war.
Okay.
Und sie hat gesagt, ey, jetzt bitte, ja, okay, es war nicht weit, es waren ja irgendwie 3,5 Kilometer, aber die muss ja trotzdem laufen dann, ne? Und wenn du zweimal 3,5 auf Zug läufst, ich bin dann da ein bisschen rumgejoggt und es war in Ordnung. Wir waren aber leider, wir waren zwar in der Staffel insgesamt, glaube ich, 3,5 Minuten schneller als letztes Jahr, aber statt Vierter diesmal Fünfter. Was soll das?
Ja. Die Konkurrenz, also ich wollte sagen, in Köln scheint da das Teamding hier... haben sich viele Leute darauf vorbereitet wahrscheinlich?
Also tatsächlich waren da viel mehr Starter in den Staffelwettbewerben als im vergangenen Jahr, weil es eben auch ganz viel solche Family-Geschichten waren, ja, und dann eben im Family-Bereich jetzt einfach mehr Leute unterwegs waren. Aber trotzdem ja ein guter Ansatz zu sagen, komm, wir machen das da zusammen. Das ist ja manchmal einfacher, als zu sagen, okay, jetzt mache ich noch einen 5- oder einen 10-Kilometer-Lauf, das sind die beiden anderen Distanzen. Zum Silvester, da musste ich dann doch ein bisschen drauf vorbereiten. Wir haben ja schon und werden auch gleich noch mit unserem Gast über die Probleme von den kleinen oder mittleren Veranstaltern im Post-Corona-Lockdown-Zeitalter sprechen. Aber da beim Silvesterlauf hatten die Freundinnen und Freunde vom TuS Köln Rechtsrheinisch keine Probleme. Sie strugglen nur noch mit einer Marke und zwar mit 1000 Läuferinnen oder Läufern im Ziel. Ja, es gab schon mehr Anmeldungen, aber noch nicht alle im Ziel. Ja, also deshalb, aber das ist dann schon eine kleine Hausnummer. Es war ganz, ganz schlechte Wettervorhersage, ja, wo sich dann halt alle fragen, okay, warum mache ich das? Aber es hat dann angefangen zu regnen, als wir auf dem Weg nach der Siegerehrung auf dem Weg zum Auto waren. Also unfassbar Glück gehabt.
Perfektes Timing.
Ja, und 17 Grad. Also, was allerdings ein komisches Wetter war. Ich weiß nicht, also bei dir
war es kälter. Silvester war doch ganz, ja, es war ganz merkwürdig. Das habe ich mir auch gedacht. Wir hatten einen längeren Spaziergang gemacht, zu dritt, ja, und irgendwie, also ich musste trotzdem, weil ich die Kleine in der Trage hatte, so eine recht voluminöse Daunenjacke tragen, damit ich den Reißverschluss halt zumindest so halb zubekomme, ne? Aber es hat halt auch bei uns 15 Grad gehabt. Also eigentlich komplett unnötig, so eine fette Jacke anzuziehen. Und irgendwie beim Spazierengehen hat man sich auch gedacht, so dieser Jahreswechsel-Vibe, es muss wegen mir jetzt nicht minus 10 Grad haben. Es muss jetzt auch nicht wegen mir immer Schnee haben. Aber trotzdem, 15 Grad war irgendwie ganz, es war ein ganz merkwürdiges Gefühl. Es war eher so fast schon frühlingshaft irgendwie. Also bei uns hat es auch nicht geregnet. Insofern ist man da irgendwie spazieren gewesen, was schön war. Aber irgendwie von der Stimmung her ganz komisch irgendwie dieses Jahr.
Ich fand es auch vom Wetter her anstrengend, weil davor war es ja noch ein bisschen frischer gewesen, ein paar Tage. Ja. Ich fand es wirklich belastend für einen Kreislauf, ja. Und ich habe mich jedenfalls auch beim Laufen nicht gut gefühlt, ja, weil normalerweise, wenn du so jetzt in den ersten Frühlingsmonaten, wenn man dann mal wieder 15 Grad hat oder 17 Grad hatten wir da beim Start morgens, das ist ja dann cool, ne? Weil dann ist es so, hat schon so ein Touch von Wärme und so eine Ahnung, dass mal bald wieder Sommer werden könnte. Das ist ja irgendwie nett, aber das war überhaupt nicht der Fall. Das war irgendwie so ein belastendes Wetter eher. Ich fand es nicht so toll.
Ja. Ja.
Aber da sind wir ja schon bei unseren Routinen, ja. Und ich weiß nicht, ob ihr nach Silvester, viele triggert ja dieses Thema, ne? Mit dem mehr Essen über Karneval. Quatsch, über Karneval sage ich schon. Über Karneval ist mehr trinken als mehr Essen. Karneval, wie komme ich jetzt auf Karneval? Wir hatten eben das Thema Karneval im Vorgespräch, ja. also mehr essen und dann irgendwie abnehmen wollen nach den Feiertagen oder nach dem Jahreswechsel, das triggert viele, das Thema. Kann ich verstehen. Ja, total. Weil es geht ja überhaupt nicht darum, dass man mal irgendwie mehr isst oder weniger isst, sondern dass man Routinen gewinnt für sich und seine Ernährung. Da kann eine Menge dazu gehören. Schlafen, ja, war bei mir ganz schlecht in den letzten Tagen. Ihr hört das, ein bisschen nasal, erkältet, war ganz, ganz mies. Ja, und ich tracke das gerade, da kommen wir im Laufe der nächsten Wochen noch dazu. Und wenn man dann mal so die Belege kriegt, das ist auch nicht schön. Und jedenfalls ist das natürlich mit der Ernährung genau das Gleiche. Ja? Also Basis sollte immer sein, dass man sich über das gesamte Jahr hin irgendwie vernünftig ernährt. Ja, und wenn man dann noch mit unserem Partner, mit AG1 von Athletic Greens, so ein kleines i-Tüpfelchen oben drauf setzen kann, dann kann das zu einem schönen Gesamtkunstwerk werden.
Ja, so schaut das aus, Ralf. Es ist ja kein Geheimnis, was so momentan die Erkältungs- und Grippewelle anbelangt, wird wahrscheinlich überall in Deutschland so sein. Bei dir hast du ja schon auch im Vorgespräch geschildert, ist das tatsächlich so. Hier auch bei uns im Freundes- und Verwandtschaftskreis geht überall rum. Also da ist natürlich ein gutes Immunsystem auf keinen Fall verkehrt. Außerdem ist es natürlich so, Sommerbestzeiten are made in winter, Leute. Das ist auch kein Geheimnis, sondern das, was jetzt an sozusagen an Grundlage im Training gelegt wird, das ist einfach mal die Basis dafür, was man im Sommer dann auch ernten kann, egal was ihr euch da vielleicht auch vorgenommen habt. Und ja, dementsprechend ist natürlich zu der Routine, die man sich trainingstechnisch vielleicht dann auch schafft oder neu ausrichtet, dieses Thema gesunde Ernährung und vielleicht auch dann die Supplementierung durch, um den höheren Bedarf zu decken, sehr sinnvoll. Ja? Und für die Immunaspekte, die haben wir, glaube ich, hier bei AG1 schon oft erörtert. Es ist aber auch so, dass AG1 einige Vitamine enthält, die auch Konzentrationsfähigkeit und die geistige Klarheit fördern können. Ist ja auch so, dass man vielleicht dann jetzt irgendwann nach dieser Jahreswechselzeit auch mal wieder einen Job starten möchte. Also nur mal, um, dass ihr es gehört habt, hier Folat, Niacin, Pantothensäure und Vitamine B2, B12, B6 und Zink. Das unterstützt auch die geistige Fitness und die Konzentrationsfähigkeit. Und ihr könnt das Ganze bestellen über unseren Link www.athleticgreens.com/Bestzeit. Wenn ihr diesen Link nutzt, dann bekommt ihr nicht nur eure Monatspackung AG1, sondern zusätzlich noch auch 5 praktische Travel Packs und einen Jahresvorrat an Vitamin D3. Das ist auch jetzt in der dunklen Jahreszeit nicht verkehrt. Sorgt dafür, dass die Knochen genügend Calcium einlagern können, was also für die Knochengesundheit ist. Außerdem gibt es noch was Neues. Wir haben nämlich ein neues Briefing bekommen. Es gab bislang immer die 60 Tage Geld-Zurück-Garantie, aber da hat jetzt Athletic Greens selber gesagt, hey, es dauert länger als 60 Tage, um neue Routinen zu etablieren. Also solltet ihr auch über 60 Tage hinaus dann irgendwie doch noch sagen, nee, bin ich nicht zufrieden, habt ihr jetzt eine 90 Tage Geld-Zurück-Garantie. Also kein Risiko für euch, wenn ihr das einfach mal ausprobieren wollt. Wie gesagt, schaut gerne mal bei unserem Link rein, www.athleticgreens.com/Bestzeit.
So sieht es nämlich aus. Und dann können wir uns ja sportlich nochmal ein paar schöne Sachen angucken. Denn Silvesterläufe gab es ja wieder. Ne? Ich weiß nicht, ob ihr den einen oder anderen lokalen Lauf unterstützt habt. Aber es gab auch ein paar wirklich bemerkenswerte leistungssportliche. Ja, und da sind wir beim Stichwort Karneval. Ja, Karnevalsläufe zu Silvester. Ja, sicher, was die Anzahl der prominenten Läuferinnen und Läufer aus Deutschland angeht, in Trier die Nummer 1 in diesem Jahr, aber es gab natürlich auch wie jedes Jahr Bietigheim und wie heißt er nochmal in Österreich?
Peuerbach
natürlich, Bozen, klar. Ja, Bozen, etc. Ja, natürlich erzähle ich euch gleich auch noch von den leistungssportlichen Varianten beim TuS Köln Rechtsrheinisch, weil da gab es auch zwei sehr schöne Geschichten, die ich noch erzählen muss. Aber was die Superstars da in Trier abgefackelt haben, das hatte natürlich schon was. Ja, vor allen Dingen ist ja da von den Veranstaltern etwas gemacht worden, wo ich ja immer sage, hey Leute, das muss doch mal möglich sein, dass man das mehr etabliert. Es waren halt die Helden der Europameisterschaften da, ja, Helden und Heldinnen. Ja, Lea Meyer, die 3000 Hindernisläuferin, Debbie Schöneborn mit ihrer Zwillingsschwester Rabea, die ja noch Trainingsrückstand hat wegen der Knieoperation, die sie vor ein paar Monaten hatte. Aber die sind halt alle da gewesen. Ja, Gesa Krause, haben wir gesagt, ja, Schwangerschaft angezeigt, ist aber gelaufen. 17 irgendwas ist sie gelaufen über 5 Kilometer, aber egal, war halt da. Ja, und dann bei den Männern natürlich, ja, von Richard Ringer als Europameister über Amanal Petros, natürlich auch dahinter noch ein paar sehr, sehr starke Läufer, Nils Vogt war dabei und so weiter. Ja, also da hat es schon richtig gefackelt. Und die haben offensichtlich da ja auch eine richtige Show abgerissen, ja, weil es war, Philipp, du bist da schon gelaufen, ja, es war halt auch richtig schnell. Ja.
Die Zeiten waren komplett geisteskrank, muss man mal sagen, bei den Männern. Da habe ich jetzt eher den Bezug dazu, weil ich diesen Kurs eben kenne. Und ich sag mal, für schnelle Zeiten war, glaube ich, jetzt diese Witterungsbedingungen nicht verkehrt, wie jetzt hier in Trier. Weil ich bin da auch schon oft gelaufen bei Minusgraden und vielleicht auch so, dass es schon geräumt war, aber halt trotzdem irgendwie drumherum irgendwie Schnee war. Das heißt, jetzt vielleicht für ganz schnelle Zeiten, 8 Kilometer, müsst ihr euch jetzt vorstellen, also 10 Kilometer ist ja für einen Marathonläufer jetzt schon kurz, aber 8 Kilometer ist ja nochmal eine Ecke zackiger. Die Jungs sind richtig, richtig stark gelaufen. Also ich hab's, wenn ich es noch richtig im Kopf habe, also der Sieger, Patrick Kimeli aus Belgien, also Trainingskollege von Richard, hat gewonnen. Richard war auf 2, Amanal auf 3, wenn ich richtig das richtig auf dem Schirm habe. Und ich glaube, die ersten 3 waren alle noch unter dem alten Streckenrekord. Da weiß ich jetzt nicht mehr ganz genau, wer den hält. Aber es ist auf jeden Fall schon, es sind auch Größen wie Heilige Brisolassie schon in Trier gelaufen. Also nur, um das mal so ein bisschen einzuordnen. Also die Jungs waren überragend schnell. Ich glaube, die Siegzeit war irgendwas knapp über 22 Minuten. Das ist dann ein Schnitt von 2,47, 2,48, so um den Dreh grob überschlagen, auf einen Kilometer. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und das dann in der Altstadt. Klar, der Rundkurs ist an sich okay zu laufen, ist aber auch nicht ganz leicht. Also ist schon ein bisschen, eine Seite ein bisschen ansteigend, andere Seite ein bisschen abfallend und manchmal auch kleinere Kopfsteinpflaster-Geschichten. Also richtig, richtig stark, was da abgerissen wurde. Und ich habe auch nur positives Feedback auf Social Media aufgenommen von gerade den Leuten, die vielleicht noch nie in Trier gelaufen sind. Allen voran, glaube ich, ich weiß nicht, ob es Debbie oder Rabea war, aber meine Teamkollegin aus dem Marathon-Team Berlin, für die das die Premiere dort war und die gesagt haben, das ist ja Wahnsinn, also diese Stimmung an der Strecke und Konfetti und
wie Karneval, ne?
Ja, wie Karneval, das war das, was ich ihm vorgeschlagen
hatte. Ja, also Debbie und Rabea wissen, wie Karneval geht, ja, weil die kommen ja aus dem Rheinland. Die
kommen aus der Gegend, ne?
Genau, ja, also das war sicher eine ganz schöne Atmosphäre dort.
Aber es war natürlich nicht zu vergleichen mit Karneval in Köln.
Nicht.
Das wollte ich natürlich in gar keiner Weise irgendwie in eine Vergleichbarkeit stellen. Ne? Aber also ich glaube, es gab sehr, sehr viele sehr begeisterte Athletinnen und Athleten. Wie gesagt, vor allem für diejenigen, die vielleicht noch nie dort gelaufen sind. Oder ich könnte mir vorstellen, Lea Meyer, die hat jetzt nicht so viel Straßenlauf-Background, schätze ich jetzt mal. Dann ist das generell, glaube ich, mal ganz, ganz überraschend vielleicht, was da dann auch so los sein kann. Klar, eine kleine Runde, 1-Kilometer-Runde. Da ist natürlich einfach sehr kompakt Publikum an der Strecke und dementsprechend ausgelassen und frenetisch werden die Leute dann auch angefeuert. Ja. Bietigheim hat Simon Boch gewonnen und die Alina Reh, die da auch beide, glaube ich, schon mehrfach gewonnen haben. Ich glaube, Platz 2 bei den Damen war noch Hanna Klein. Auch die schon in einer sehr, 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 sehr guten Form, weil sonst im Sommer ja eher spezialisiert auf ein bisschen kürzere Strecken, 1500 und 5000. Bietigheim ist 11,3, weiß ich gar nicht auswendig, aber auf jeden Fall eine verhältnismäßig deutlich längere Strecke als ihre spezialisierten Wettkampfstrecken. Also ich glaube, dass dieses Training, da bin ich sehr gespannt auf den Sommer bei Alina, aber auch bei Hanna, weil ich bin nach wie vor überzeugt, die Kombination im Training aus den beiden, also sprich Alina mit einem sehr, sagen wir mal, mit einem eher ausdauerlastigen Background und Hanna eher mit diesem Speed-Background, ich glaube, die tun sich beide sehr, sehr, sehr gut, die jetzt beide auch von Isabel Baumann trainiert werden und bin sehr gespannt, was bei denen dann im Sommer gehen wird. Aber du wolltest doch noch was zu Trier sagen, Ralf.
Ja, weil ich wollte das noch komplettieren, Nils Vogt und Max Torwart, ne? Weil du ja von der Gruppe
richtig,
sprachst,
stimmt,
der war vorne auch mit dabei und tatsächlich war der Streckenrekord von Kariuki, ein Kenianer, dieses Jahr eben keine Top-Läuferinnen und Läufer aus Ostafrika. Ja, ich glaube, es war eine bewusste Entscheidung. Ja, ich finde das auch mal einen coolen Ansatz. Das funktioniert, wenn man es schafft, eben, ja, so wie sie es jetzt geschafft haben, auch da wirklich namhafte Läuferinnen und Läufer aus Deutschland hinzukriegen, weil dann hat das Ganze ein Gesicht. Ja, schauen wir noch kurz auf die internationalen Sachen, weil da war natürlich auch eine Brettleistung dabei. Also Christina Händel ist in Peuerbach gelaufen, die ist dort Vierte geworden, war ja auch in der EM-Gruppe mit
Sebastian
drin.
Sebastian Händel, ihr Ehemann, ist, glaube ich, auch dort gelaufen. Ich habe auf Insta aber gelesen, dass er nicht ganz so zufrieden war. Ich glaube, er war Zehnter, oder?
Muss ich nochmal nachgucken. Der war Zehnter, ja. Und Achter war übrigens Timo Benitz, ja, der ja sowas wie ein Comeback. Ja, ich glaube, er hat ein Comeback laufen, aber ja, so früher war er sehr, sehr guter 15-Meter-Läufer, mehrfach deutscher Meister. Und dann müssen wir natürlich noch zu der neuen Bestleistung. Ich bin jetzt gar nicht sicher, ob es ab diesem Jahr wirklich deutscher Rekord ist, weil bisher führt der Deutsche Leichtathletikverband keinen offiziellen deutschen Rekord über 5 Kilometer auf der Straße, sondern nur 5 Kilometer Bestzeiten. Aber ich meine, das wäre ab 2023 jetzt anders. Ja, weil eine gewisse Constanze Klosterhalfen nämlich an diesem Wochenende in Barcelona gelaufen ist.
Ah, nicht mal Barcelona war es.
Genau, ja. Spanien ist ja doch wirklich auf dem Weg, sich als Straßenlauf-Veranstaltungsnation extrem nach vorne zu spielen. Ja, und das war halt auch ein sehr, sehr gut besetzter Lauf. Da hat eine Äthiopierin gewonnen, Taye, mit 14:21. Halt. Ja, und Constanze ist Zweite geworden in 14:52, was auch schon sehr, sehr schnell ist. Ja, und,
auch auf der Bahn schnell, muss ich sagen.
Das wäre auch auf der Bahn schnell, genau, ja. Ja. Ne? Und das wäre eine Verbesserung der bisherigen deutschen Bestleistung der jungen Rehlingerin Sarah Benfares, über die hatten wir ja auch schon mal gesprochen, war auch WM-Teilnehmerin. Mhm. Ja, die ist in Frankreich 14:58 gelaufen, was auch sehr, sehr schnell ist.
Auch krass,
und die 14:52 von Coco sind sehr, sehr stark, sind nämlich auch nur ein paar Sekunden
Europarekord vorbei. War das bei Sarah Benfares nicht erst kürzlich auch?
Ja, das war kürzlich erst, im Dezember, Anfang Dezember.
Ja, auch im Dezember, ich habe das irgendwo gelesen, ja.
Ja, ne, also es hat schon richtig gerappelt. Ja, einer ist auch krank geworden, nämlich Jakob Ingebrigtsen. Der sollte eigentlich auch in Barcelona starten. Ja, aber der wollte zusammen mit seinem Bruder da laufen. Die sind beide krank geworden. Ja, und ihr hört das, ja, das mit dem Krankwerden haben sie nicht exklusiv.
Ja. Nee, das ist leider wirklich momentan weit verbreitet. Also das ist ja, man kann, glaube ich, kommt schwer drum rum, außer man isoliert sich tatsächlich doch sehr stark. Aber ich glaube, wenn man Kinder hat, die vielleicht Kita, Schule etc. Gehen oder wenn man selber eben beruflich viel unterwegs ist, dann ist es, glaube ich, wirklich nicht ganz so einfach.
So, wann ist jetzt dein erster Triathlon in diesem Jahr?
Triathlon plane ich immer noch mit Rot, warte aber auch noch auf ein gutes Angebot aus Rot fürs Debüt.
Vorsichtig.
Vorsichtig. Ich wollte gerade sagen, ganz dünnes Eis, am Ende kriege ich ein Angebot.
Ich kenne da Menschen, vorsichtig.
Und dann würde ich schon auf der ersten Schwimmstrecke schon ertrinken. Über Triathlon werden wir später auch noch, werden wir auch noch drauf kommen ein bisschen, aber in einer anderen Rolle. Wobei, da geht es auch um Debüts, also das wird noch ganz, ganz spannend. Und ja, ich weiß nicht, sollen wir, ich glaube, wir können fast schon eigentlich zu unserem Gast des heutigen Tages überleiten. Wir haben es letzte Woche ein bisschen angeteasert. Wir hatten seine Mail erhalten schon vor einigen Wochen und wir dachten, okay, das wäre eine schöne Folge mit Markus zum Start, sage ich jetzt, zum Ende des Jahres, also die Weihnachtsfolge. Da war er beruflich sage ich schon, Gott, was ist denn los, privat unterwegs und zwar im Urlaub. Und jetzt ist er zurück, hat Zeit und Lust gehabt, mit uns hier zusammenzusitzen und vor allem auch seine Geschichte, eine sehr persönliche Geschichte, die er uns auch sehr ausführlich in der Mail geschrieben hat, auch hier mal mit der Community zu teilen. Und wir freuen uns sehr darauf, dass er da ist und holen ihn hier gerne dazu. Herzlich willkommen.
Ja, Markus, dann freuen wir uns sehr, in unserer Gemeinde der nasal Sprechenden, nein, bei uns in der Podcast-Gemeinde natürlich, wir haben schon kurz gehört, du bist auch ein bisschen erkältet, ja, wie geht's, wie schlimm ist es oder ist nicht so dramatisch hoffentlich?
Ja, nee, ist nicht so dramatisch, also die Stimme, wie man hört, ist ein bisschen angeschlagen, seit dem Wochenende ärgere ich mich damit rum, wie ich sag mal, wahrscheinlich 90% aller anderen momentan. Und ja, es geht aber. Ein bisschen Husten, ein bisschen Schnupfen, also nichts Weltbewegendes.
Ja, ich sage ja immer, nicht so viele Verwandte knutschen über Weihnachten. Aber was willst du machen?
Ja, wenn sie über Weihnachten über dich herfallen, dann machst du nichts.
Ja, das stimmt. Da kann man sich ja auch nur bedingt dann aussuchen tatsächlich. Wenn es mal in der Familie irgendwo drin ist, dann kommt man da auch wahrscheinlich schlecht umhin, aber... tatsächlich bist du sozusagen der Gast, den wir eigentlich schon vor einigen Wochen bei uns im Hinterkopf hatten. Wir haben es dann auch in der letzten Folge schon ein bisschen angeteasert, dass wir uns sehr freuen, dass du unsere Einladung auch angenommen hast. Also ist ja auch immer eine Frage, möchte man das dann machen sozusagen? Denn du hast uns vor längerer Zeit schon mal eine tatsächlich lange E-Mail geschrieben, die sowohl Ralf als auch mich so auf jeden Fall nicht ganz losgelassen hat, deswegen wir auch gesagt haben, hey, wir müssen auf jeden Fall mit dir in Kontakt treten und gucken, ob du deine Geschichte ja vielleicht auch nicht nur mit uns, sondern auch hier mit der ganzen Community teilen möchtest, weil das schon eine heftige Nummer war. Und erzähl uns vielleicht erst nochmal, bevor wir da zum Detail kommen, so ein bisschen von dir. Wo kommst du her? Also ganz offensichtlich aus Deutschland. Du warst ja auch, glaube ich, auch über die Weihnachtszeit noch im Urlaub, wenn ich das von Ralf richtig mitbekommen hatte. Ja. Wo kommst du her, wer bist du, was machst du, was ist dein, wie soll ich sagen, dein Bezug zum Laufen?
Ja, also, mein Name ist Markus Benecke, ich wohne in Remscheid, das ist im Bergischen Land, oder beziehungsweise, ja, Grenze oder in Richtung Köln-Düsseldorf, so die Ecke, dementsprechend ein bisschen hügelig hier. Sport mache ich eigentlich schon, seitdem ich 6 bin, wie man das so früher... In dem Alter, wo ich bin, das müsste der Ralf dann auch noch wissen, so. Ich bin da mittlerweile oder werde dieses Jahr 54, hat man halt in einem Turnverein angefangen. So bin ich dann zum Sport gekommen. Da ging es dann noch wirklich richtig um Turnen, ne? Um Auge, Hand, Beinkoordination. Hab dann aber relativ auch schnell entdeckt, dass Handballspielen was für mich ist. Hab dann mit 7 mit Handballspielen angefangen. Und war, wie gesagt, immer schon sportlich unterwegs. Und seitdem ich eigentlich so, ich sag mal, Mitte 20 bin, habe ich auch regelmäßig angefangen zu laufen, schon allein für die Kondition. Ich bin aber kein Läufer, der jetzt irgendwelchen Bestzeiten hinterher jagt, sondern für mich war immer nur wichtig, gut anzukommen, verletzungsfrei zu bleiben. Und ob ich jetzt für, ein Marathon 4 oder 5 oder 6 Stunden braucht, das war mir eigentlich immer vollkommen egal. Ja, das ist so mein Background, sage ich mal.
Bei Marathon ist es ja nicht ganz geblieben, wenn ich jetzt mich noch auf deine E-Mail beziehe. Also es ist ja, also du hast natürlich jetzt, Marathon ist schon krass, wissen wir auch, haben wir auch oft genug, Ralf und ich schon besprochen, dass vielleicht gar nicht jeder Marathon laufen muss, beziehungsweise für Ralf wahrscheinlich nur vorstellbar innerhalb eines Ironman. Aber bei dir ist es ja nicht beim Marathon laufen geblieben, sondern es hat ja noch ein bisschen, wie soll ich sagen, andere Blüten getragen.
Ja, es ging noch weiter. Ich laufe ja auch in einem Verein. Also ein Verein für Allgemeinsport, sage ich mal. Da wird alles angeboten, unter anderem auch eine Laufgruppe, eine Walking-Gruppe und eine Laufgruppe. Und wir haben ja bei uns in Remscheid oder ich sag mal, viele Leute, die hier aus der Gegend kommen, die kennen den Röntgenlauf. Angelehnt an Konrad Röntgen, der hier in Remscheid geboren worden ist. Und da gibt es jetzt seit 20 Jahren gibt's diesen Röntgenlauf. Da wird auch immer ein Lauf angeboten über 63 Kilometer rund um Remscheid. Und alle 5 Jahre gibt es da einen 100-Kilometer-Lauf. Und wir hatten einen bei uns im Verein, der gesagt hat, immer, wenn du Marathon laufen kannst, kannst du auch weiterlaufen. Und ich so, lass mal, ist schon gut, Marathon, dann muss es aber auch erledigt sein. Ja, nur leider hat mich der Gedanke nicht so ganz losgelassen. Und habe dann 2015 meinen ersten Ultra, der gleichzeitig dann auch der 100-Kilometer-Lauf war, gemacht.
Ach, krass. Okay, also gar nicht erst bei den 63 so als Zwischenstation mal so eingebaut, so, um so ein Feeling zu bekommen, wie ist das, wenn ich noch 50% der Strecke draufpacke, sondern direkt all in 100 Kilometer. Okay, das ist krass. Ich nehme mal an, wie das ja oft bei Ultra Rennen ist. Es wird jetzt auch, du hast vorher schon gesagt, die Gegend bei euch ist hügelig. Es wird auch mit ein paar Höhenmetern versehen sein, nehme ich mal an.
Ja, bei den 100 Kilometer sind wir so bei, waren wir bei 2.500 Höhenmeter.
2.500 Höhenmeter? Also das ist ja schon, das ist schon für eine 100 Kilometer Radrunde eine ambitionierte Geschichte. Ich meine, am Ende ist ja vieles eine Frage der Geschwindigkeit, logischerweise. Wobei, das mit den alle fünf Jahren nur 100 Kilometer habe ich jetzt noch mal kurz durch meinen Kopf gehen lassen. Das heißt also, dass die Leute, also die Veranstalter glauben, dass man nach 4,5 Jahren vergessen hat, wie besteuert das war, 100 Kilometer zu laufen, oder bekommen sie nur alle 4 Jahre die Genehmigung, so einen Lauf zu machen, weil die örtlichen Gesundheitsbehörden sagen, habt ihr sie noch alle?
Nee, der normale Lauf findet, und mit den 63 Kilometer findet dann schon jährlich statt. Aber ich bin da mittlerweile auch bei der Veranstaltung im Orga-Team. Es ist natürlich 100 Kilometer von der Strecke zu organisieren, ist ein Riesenaufwand. Die Leute, die ersten starten ja um 2 Uhr nachts. Und dann gibt es nochmal eine Startgruppe um 3 und um 4, für die ein bisschen schneller unterwegs sind. Das ist schon ein Riesenaufwand. Und man muss natürlich auch die Helfer dann irgendwann haben. Und ich denke mal, die sind alle dann froh, wenn sie wirklich dann 4,5 Jahre Pause haben.
Ja, das glaube ich. Also meine einzigen Erfahrungen von 100 Kilometer, also jetzt mal von Radfahren abgesehen, sind tatsächlich die deutschen Meisterschaften 100 Kilometer. Das war aber, wenn ich mich richtig erinnere, also nicht, dass ich da teilgenommen hätte, sondern da habe ich berichtet, ne? Das war aber, wenn ich mich richtig erinnere, eine Rundstrecke, also auch eine größere Rundstrecke, aber ich meine, es wäre irgendwie sowas wie 4x25 gewesen. Ihr macht aber schon eine große Runde um Remscheid da draus. Das ist ja wirklich eine sehr, sehr große Orga-Aufgabe.
Ja, also wir nutzen die 63 Kilometer Strecke da, die wirklich dann einmal rund um Remscheid geht. Der letzte Teil, also der letzte Halbmarathon, also die Strecke ist eigentlich in 3x21 Kilometer aufgeteilt, ist die, wie gesagt, und dann zusammen addiert ist es halt dann ein 63 Kilometer Rundkurs. Und der letzte Abschnitt wird einmal zum Start rückwärts gelaufen und dann wieder zurück. Also, dass man da schon einmal hin und zurück den Marathon voll hat und dann geht es halt einmal auf die große Runde.
Ja, verstehe. Ja, okay. Also, dann ist es immer noch eine große Herausforderung logistischer Art. Ja. Aber es ist jetzt nicht eine Runde 100 Kilometer, weil das klang jetzt eben so ganz kurz für mich so, dass ihr da eine 100-Kilometer-Runde macht, was ja wirklich Wahnsinn
wäre. Das wäre halt wirklich, das ist ja wahrscheinlich kaum manpower-technisch abzudecken mit Verpflegungsstationen, die ja wahrscheinlich bei einem Ultra auch trotzdem alle, weiß ich jetzt nicht genau, aber bei Marathons ist alle 5 Kilometer, lass es irgendwie zwischen 5 und 10 Kilometern sein, muss man ja wahrscheinlich je nach Witterungsbedingungen auch zumindest irgendwie Flüssigkeit anbieten. Das wird ja wahrscheinlich in einer Runde kaum handelbar sein. Ich weiß nicht, das hat mich vorher noch beschäftigt, wie groß ist denn, weil da hatten wir auch in den vergangenen Wochen und Monaten ja immer mal wieder darüber gesprochen, dass ja durchaus bei Laufveranstaltungen, jetzt muss nicht Ultra sein, aber in Deutschland ja leider so ein gewisser Teilnehmerschwund ist. Und der Aufwand für die Vereine, für die Organisatoren ist ja enorm hoch. Wie viele Teilnehmer sind beim Röntgenlauf bei euch, sagen wir mal, normalerweise dabei? Und gib uns vielleicht irgendwie eine Hausnummer, was sind denn da die Startgebühren? Weil trotzdem stelle ich mir das, auch wenn es jetzt eine 21-Kilometer-Runde ist, ja trotzdem aufwendig vor. Du musst die Helfer haben und im besten Falle, weiß nicht, eine Zeitmessung muss man bezahlen, du hast vielleicht Ausgaben für die Verpflegung, die angeboten wird, etc. Also kann man das noch guten Gewissens so veranstalten, sage ich jetzt mal? Wahrscheinlich werden da jetzt ja nicht 1.000 Leute am Start stehen, außer ich bin komplett, liege hier komplett fehl, aber wie funktioniert das?
Also letztendlich ist der Röntgenlauf wirklich eine große Laufveranstaltung in der Region. Wir bieten da von den Schülerläufen angefangen.
Okay.
Dann kommen 5, 10 Kilometer, Halbmarathon, Marathon, okay. Ultra und wie gesagt alle 5 Jahre diese 100 Kilometer obendrauf. Aber es ist richtig, die Veranstaltungen hier, der Röntgenlauf oder auch der Osterlauf, die hier organisiert werden von den Vereinen, es ist schwierig. Wir haben da auch mit großem Schwund arbeiten müssen dieses Jahr. Wir haben sonst so bei allen Läufen, bei dem Röntgenlauf so, ich sag mal, so um die 4.500 Teilnehmer.
Okay, das ist krass. Aber genau, beim Ultra wahrscheinlich der natürlich geringste Anteil, nehme ich mal an, oder? Bei den 63
Kilometern. Ja, eigentlich der geringste Anteil tatsächlich beim Marathon. Okay. Weil die meisten sagen sich, auch wenn ich auf der Strecke einen Marathon laufen kann, dann kann ich mal Ultra laufen.
Okay.
Weil es macht sich dann nicht mehr, tut es ja nicht mehr viel.
Muss man sich vorher schon entscheiden, also gut, man muss theoretisch, die Startgebühren werden wahrscheinlich ein bisschen andere sein zwischen Marathon und dem 63-Kilometer-Rennen. Oder könnte man auch sagen als Marathonläufer, ey, ich fühle mich gerade so geil, ich hänge noch eine Runde an und dann mache ich den Ultra
voll. Nee, geht leider nicht, weil der Start vom Marathon ist woanders.
Okay.
Weil, wie gesagt, ist ja eine Runde. Und dann werden die Marathonläufer werden dann zum 21-Kilometer-Ziel gebracht und starten dann von da, damit die auch da den Zieleinlauf haben, wo die Ultraläufer ihren Zieleinlauf hätten.
Ja.
Und in diesem Jahr war es also wirklich, wir sind gerade über 2000 Teilnehmer
gekommen. Oh, das ist natürlich schon ein großer Unterschied. Oh,
okay, das ist knapp die Hälfte.
Ja, wow, ungefähr die, krass,
das ist
die
doch
Hälfte.
Wahnsinn.
Ja, es ist Wahnsinn, aber es ist so, wir haben zum Glück, dass natürlich so gut wie alle Remscheider Vereine, Sportvereine uns bei der Veranstaltung unterstützen. Die stellen die Streckenposten, die kümmern sich um die Verpflegungsstellen, sodass da orgatechnisch doch uns einiges abgenommen wird. Da, ne? Aber wie gesagt, der Schwund ist da und ist eng.
Das heißt, dieses Jahr war für euch aber auch die erste Ausführung wieder der Veranstaltung, wahrscheinlich nach den zwei Corona-Jahren,
ja, richtig,
oder?
Genau, ja.
Okay, also das ist wie bei vielen Veranstaltungen oder bei der überwiegenden Mehrheit der Veranstaltungen natürlich dann auch irgendwie, also genau, was wir schon besprochen hatten die letzten Monate, irgendwie dann verwunderlich eigentlich. Man freut sich ja, dass man selber wieder seine Veranstaltung durchführen kann und man denkt ja eigentlich, dass total viele Sportlerinnen und Sportler sich auch darauf freuen und wieder sowas mitmachen möchten und dann mit nur knapp der Hälfte ist ernüchternd und irgendwie auch ein bisschen erschreckend, weil irgendwie, man stellt sich ja immer so vor, die Leute sind ja nicht weg, also die sind ja noch irgendwie da und ich glaube auch nicht, dass irgendwie die Leute, die davor an Wettkämpfen teilgenommen haben, oder sagen wir mal nicht an Wettkämpfen, das klingt schon sehr kompetitiv, sagen wir mal an Laufveranstaltungen, da geht es ja auch ums Drumherum und so, dass die gibt es ja noch und dazu muss man eigentlich sagen, dass ja eigentlich in der Corona-Zeit extrem viele Leute, die vielleicht davor gar keine Berührungspunkte mehr mit Laufen hatten, irgendwie Laufen für sich entdeckt haben, weil es die einzige Sportart war, die man ja irgendwo draußen für sich alleine machen konnte. Das sind jetzt nicht zwangsläufig die, würde ich jetzt mal sagen, die jetzt sofort sagen, ich muss unbedingt bei einer Laufveranstaltung mitmachen, aber ich denke mal, ein Prozentsatz ja wahrscheinlich schon. Und genau das Gegenteil ist ja irgendwie der Fall, sondern das ist ja, zieht sich ja inzwischen echt leider durch, wo man hinschaut, wirklich große Einbrüche mit wenigen Ausnahmen. Ne? Wenn wir jetzt mal, ich sag mal, sowas wie ein Berlin-Marathon kann man jetzt nicht für vergleichbar nehmen. Das ist halt einfach eine Sonderrolle, weil die Nachfrage so hoch ist, auch aus dem Ausland, dass die immer ausverkauft sind. Aber wenn wir mal eine ganz normale Veranstaltung nehmen, so wie bei euch den Röntgenlauf, und das ist jetzt ja, wie ich jetzt gerade selber gelernt habe, gar nichts Kleines, sondern in Summe mit allen Angeboten von Kinderläufen bis Ultra, 4.500 ist ja schon eine stattliche Veranstaltung. Und da so die Hälfte, das ist schon... Also schockiert mich immer noch, muss ich sagen.
Ja, es ist wirklich schwer. Wie gesagt, wir haben die zwei Veranstaltungen, die Röntgenlauf als Großveranstaltung. Wir mit unserem kleinen Verein veranstalten immer Ostermontag einen Osterlauf. Und da sah es dann halt in diesem Jahr auch ganz schwierig aus. Jetzt hat man natürlich das Glück, also da starten so immer 500-600 Teilnehmer. Das ist so, das halten wir auch so in einem familiären Rahmen und bieten da 5, 10 und 21 Kilometer an. Auch als Landschaftslauf, genau wie der Röntgenlauf. Da hatten wir jetzt das große Glück, dass sich da so rund 400 Leute vorangemeldet hatten. Da waren auch noch Anmeldungen aus dem Jahr 2020, die wir dann mit rübergenommen haben. Wir hatten zwar angeboten, das auszuzahlen, hat sich aber so gut wie keiner darauf gemeldet. Nee, behaltet mal das Geld. Wir kommen dann wieder, wenn es soweit ist, wenn es wieder losgeht. Und auch da, ich sag mal, von den 400 Startnummern sind 150 gar nicht erst abgeholt worden.
Also das überrascht mich ja fast noch mehr, weil ich hätte jetzt gedacht, okay, dass die Hardcore-Gemeinde jetzt praktisch so da ist, ne? Dass halt das, was sonst so an latent Interessierten nicht mehr kommt, aber dass du sagst, dass die Startnummern, also du hast bezahlt und holst sie nicht ab, das ist natürlich schon erstaunlich. Oder hattet ihr extremes Wetter? Nein, ne? Ostern war ganz normales Wetter.
Nein, das war eigentlich super.
Ja. Vielleicht haben die Leute nach 2 Jahren vergessen, dass sie schon bezahlt haben.
Das ist die größte Vermutung. Oder natürlich auch, dass die Leute gesagt haben, so, wir können jetzt wieder in Urlaub fahren, fliegen, wie auch immer. Lass den Verein, ja, bei dem Osterlauf reden wir von 10 Euro Startgebühr, das ist jetzt nicht die Welt, gesagt haben, komm, behaltet das und wir fliegen. Beim Röntgenlauf sieht das anders aus. Da reden wir doch schon mal beim Marathon von 45 Euro, genauso wie beim Ultra.
Ja, das schenkt man nicht.
Halt auch, dass halt viele Startnummern liegen geblieben sind.
Ja, das schenkt man nicht unbedingt weg. Ne? Nimm uns nochmal mit als Veranstalter kurz, bevor wir dann zu deiner persönlichen Geschichte noch kommen. Ja, die Hauptkostenfaktoren ja, für solche mittleren oder kleineren Laufveranstaltungen, was ist das? Und ich frage mich immer, weil ich das nicht ganz genau weiß, müsst ihr für die Absperrung von Straßen etc. Gebühren an die Gemeinde zahlen? Weil das ist, glaube ich, auch sehr, sehr unterschiedlich in Deutschland, weil das jede Gemeinde natürlich souverän und selbst entscheiden kann, ob sie dafür Gebühren verlangen oder nicht. Ich weiß, dass halt beim Ironman oder beim großen Radrennen rund um Frankfurt ist das immer ein Thema. Da reden wir natürlich auch noch über andere Größenordnungen der Strecke, logischerweise durch die großen Raddistanzen. Aber wie ist das bei euch?
Die Gebühren müssen wir als Veranstalter tragen hier in Remscheid jedenfalls.
Ja.
Ja, die Gebühren für die Absperrung, also die Genehmigung, klar, müssen wir bezahlen. Die Absperrung, da haben wir zum Glück beim Röntgenlauf, dass da ein städtischer Betrieb auch ein bisschen uns unterstützt. Aber das sind auch Kosten letztendlich, die man tragen muss. Ne?
Auch so, wie sagt man denn, so Rettungskräfte und sowas muss man ja auch wahrscheinlich
müssen gestellt werden. Ja,
Absperrung. Zeitmessung ist wahrscheinlich auch easy, mal ein Tausender, wenn es reicht, weiß ich gar nicht. Aber so mit Chip, ich weiß nicht, macht ihr Chipmessung oder wie läuft das?
Mit Chip gemessen, ja.
Ja, ist wahrscheinlich in so einer Größenordnung, wahrscheinlich reicht da 1.000 Euro gar nicht,
schätze ich mal. Nicht wirklich. Das kostet ja allein schon derjenige, der die Auswertung macht.
Richtig, genau.
Ja, da sind die Chips noch gar nicht drin. Ne?
Ja,
und ich sag mal, beim Röntgenlauf, da werden viele Straßen überquert. Da ist das technische Hilfswerk dabei, Verkehrskadetten, die Polizei, die Feuerwehr, Rettungskräfte. Das sind
Kostenfaktor. Aber Polizei, Rettungskräfte müsst ihr auch bezahlen?
Die Polizei zum Glück nicht.
Nee, weil das ist ja immer so eine Diskussion halt ja, die ja von Bremen aus nochmal mit den Bundesligisten aufgemacht wurde. Ne? Wenn man ja mal überlegt, was die Fußball-Bundesliga Ligenbetrieb der Fußballer jedes Wochenende an solchen Ressourcen einfach fordert, ja, das ist ja immens, ja, weil wir reden ja nicht nur von der ersten Liga, wir reden von der zweiten, dritten Liga etc., da sind ja überall Einsatzkräfte am Wochenende unterwegs, ja, also dann, die generieren natürlich dann nochmal Überstunden, ja, und lässt man die jetzt zahlen oder nicht, also wenn ihr die jetzt hätte zahlen müssen, hätte ich jetzt schon gesagt, okay, Moment mal, da läuft doch was ganz schief, ne, weißt du zufällig, ob bei euch in der Region andere Läufe keine Gebühren zahlen müssen oder andere Gebühren zahlen müssen?
Da bin ich echt.
Ja, das ist nochmal eine schöne Frage an euch draußen, an die Community. Das würde mich wirklich mal interessieren, wie sich das darstellt in den unterschiedlichen Städten, Gemeinden und Kreisen. Denn das ist ja nachher logischerweise, ihr seid ja alle in einem Markt, ja, in einem Markt der Veranstalter. Und jedem Wochenende finden ja x Läufe in jeder Region in Deutschland statt. Und das ist ja auch so eine Frage gewesen, ja, kannibalisieren sich die Läufe inzwischen, weil es sehr viel mehr geworden sind oder picken sich die Leute jetzt irgendwie Sachen, die besser zu ihnen passen, raus. Ja, also mich würdest du jetzt ja mit einem Ultramarathon nicht abholen. Aber natürlich mit einer kürzeren Veranstaltung logischerweise. Ja. Aber auf der anderen Seite, es gibt ja gar nicht so viele Veranstalter, die sowas wie ihr anbieten. Ne? Also klar, Rennsteiglauf ist wahrscheinlich in Deutschland einer der berühmtesten in der Kategorie. Ja, ja, auch mit unterschiedlichen Strecken, unterschiedlichen Startpunkten etc., so wie du das geschildert hast. So viele Anbieter in dem Bereich gibt es gar nicht in Deutschland.
Nee, das ist richtig. Ist natürlich klar. Die Strecke ist natürlich bei beiden Läufen, Osterlauf wie auch Röntgenlauf, eine Herausforderung, weil es ist nun mal ein Landschaftslauf.
Das ist immer so schön gesagt. Ich liebe das. Landschaftslauf. Ja, ne? Ja, Leute, wenn ihr irgendwo lest, Landschaftslauf, ja, nehmt die Steigeisen mit. Ja, noch schöner ist, wo ist denn nochmal? Panorama-Marathon gibt es irgendwo im Hessischen, meine ich, ja. Ich weiß nicht, nicht Kassel, Bad Arolsen. Ich glaube Bad Arolsen. Panorama-Marathon. Ja, Leute, lasst euch nicht ins Boxhorn führen. Übelste Höhenmeter, ja.
Aber wie würdest du sonst beschreiben? Zum Beispiel der Schönbuchlauf, den es bei mir vor der Haustür gibt, den mein Vater früher auch viele Jahre organisiert hat, der ist halt im Naturpark Schönbuch. Und wo Dieter Baumann auch viel trainiert, Schwimmbuch ist toll zum Laufen, es ist wirklich, also wirklich ein ganz toller Forst und so weiter, aber es ist halt auch sehr wellig da drin, sage ich jetzt mal. Und wie würde man so eine Kategorie an Lauf beschreiben? Also A, ist es damals aus der Historie raus ein 25-Kilometer-Lauf gewesen, weil vor Halbmarathon, wissen vielleicht ein paar Leute, die schon länger laufen hier, gab es halt nur die 25-Kilometer-Distanz. Das war halt die Standarddistanz für halt, es ist nicht Marathon, sondern die Hälfte roundabout. Und wenn man dann sagt, okay, du hebst dich jetzt davon ab, dass du schon mal kein Halbmarathon bist, und 63 Kilometer ist natürlich, fällt in den Ultrabereich, ist es länger als Marathon, aber es ist, was ist es? Es ist nicht 100, es ist 63. Also wie würdest du, wenn es dann noch eine schöne Landschaft ist, wie würdest du denn diese Art von Event, von Veranstaltung klassifizieren, Ralf? Weil Landschaftslauf, ich gebe dir vollkommen recht, das impliziert meistens auch, dass es jetzt nicht per se für Bestzeiten geeignet ist, aber es sind ja meistens auch Strecken, Längen, die sowieso jetzt eher, ich sag jetzt mal, in der heutigen Zeit eher als ungerade zu bezeichnen sind und ganz weit weg von dem kompetitiven 10 Kilometer Bestzeit, Halbmarathon etc.
Du weißt doch, was ich dazu sage. Ja. Komplett verrückt, die treffen sich zum sehr, sehr langen Laufen durch Berg und Tal. Ja. Das ist aber, weil diesen Begriff des wie gesagt, Panorama oder Naturlauf, den liest man ja immer wieder in den Ausschreibungen. Ja, nur wenn ich dann tatsächlich suchen gehe, wo steht die Höhenmeterzahl, dann sehe ich sie nicht. Ja, das mit den, weißt du sagst jetzt hügelig. Ja, da sagt natürlich jemand, der nördlich von Osnabrück zu Hause ist, das sind Berge. Ja, weißt du, ja. Beim Radfahren gibt es den Begriff der Asphaltblase. Ja, weißt du, so alles, was eine mittlere Steigung hat, ist eine Asphaltblase. Ja, oder wenn Faris Asultan, der ja aus der Nähe von München oder in München und Umgebung sehr viel trainiert, also früherer Ironman-Weltmeister, wenn der nach Frankfurt kam, ja, wo dann die Frankfurter sagten, ja, da ist nochmal eine ganz fette Steigung von Bad Vilbel da hoch und so, da hat er gesagt, dieses Hügelchen da, das ist doch mit dem großen Blatt schnell vorbei. Das ist ja sehr, sehr subjektive Wahrnehmungen, ja. Und wenn ich höre Naturlauf, ja, dann stelle ich mir so weite Wiesen und Felder vor, weißt du, so, ja, mit Blümchen rechts und links und nach einer halben Stunde ist es vorbei. Das ist es ja nicht, was ihr da macht, Markus, oder?
Ja, Felder sind da auch, ja, Blümchen, genau. Ja, im Oktober wird schwierig. Aber du hast einen wunderschönen Blick auf Talsperren, auf die Münsterbrücke, wenn die bekannt ist, auf Schlossburg, also... Da wird einiges geboten.
Ja, ich bin da
wir werden
bin
auf da jeden Fall
mit dem Fahrrad unterwegs. Das ist ja jetzt von mir aus mit dem Fahrrad nicht so weit. Ne? Und da, da in der Nähe von Schlossburg ist der erste richtig gemeine Anstieg, wenn man das Radrennen rund um Köln fährt. Ne? Bis dahin ist Pillepalle und dann geht's los.
Ja, genau. Also wir werden auf jeden Fall den Röntgenlauf natürlich bei uns in den Shownotes verlinken. Für all die Verrückten unter euch zu Hause, die sagen, hey, das hat sich jetzt so gut angehört, das muss ich mir auf jeden Fall mal geben, egal welche Streckenlänge. Dann könnt ihr euch hier auf der Website zum Röntgenlauf noch nähere Infos holen und wahrscheinlich stehen da auch Höhenmeterangaben für die jeweiligen Distanzen da irgendwo dabei wahrscheinlich.
Die sind auf der Website zu finden, ja.
Also lasst euch nicht ins Boxen jagen, dass das geht, weil ihr wisst ja, überall wo es hoch geht, geht es auch wieder runter. Ja klar, ich weiß, das ist beim Radfahren total cool, beim Laufen nicht so, ja, weil das Runterlaufen ja, je länger die Strecke wird, umso schwieriger wird. Ja. Also das ist ja das Hauptding. Ja. Das heißt, ihr trainiert da auch in diesem Bereich, Markus, also wirklich bergauf, bergunter rennen, weil wenn ich Ultra renne, muss ich schon mal ein paar Kilometer laufen. Ne?
Ja, wir sind ja der Verein, wo ich laufe, beim TV Frisch auf Lennep. Wir laufen hier in der Region und eine flache Strecke, ja, wir können von unserem Trainingspunkt, wo wir starten, aus zur Wuppertalsperre runterlaufen. Da ist es ja dann flach, wenn man um die Talsperre, also ein Stückchen jedenfalls, kann man da flach laufen. Aber ansonsten ist bei uns ein Trainingslauf nie unter 200 Höhenmeter zu absolvieren.
Das ist das Trailige, was du gerade machst, Philipp, ne?
Ja, ich versuchte auch ein paar mehr Höhenmeter einzubauen, heute Morgen nicht. Heute Morgen war es sehr flach tatsächlich, weil ich dachte, so Abwechslung schadet es vielleicht auch nicht, die Beine mal ein bisschen schneller zu bewegen. Deswegen heute Morgen relativ langweilig an der Donau. Aber gehört auch mal dazu, wenn man flotter laufen will. Dafür aber gestern, ja, muss ich sagen, es ist auch möglich tatsächlich in Regensburg. Ich habe es jahrelang eigentlich auch nicht gemacht, aber es ist tatsächlich auch möglich, wenn man ein bisschen sich von der Donau wegbewegt, auch in, ich glaube, was waren es gestern, nur 15 Kilometer, aber mit 340 Höhenmeter, das kann man schon auch hinbekommen, wenn man das möchte, weil es dann doch relativ schnell neben dem Fluss ja auch mal irgendwo ein bisschen hochgeht. Ja, wollen wir überleiten, das war jetzt eigentlich so schön fröhlich eigentlich, aber ich weiß gar nicht, wie wir da jetzt eine gute Überleitung finden. Wir fangen jetzt trotzdem einfach an. Wir gehen über zu deiner E-Mail, Markus, die du uns ja geschrieben hast, und am besten würde ich sagen, du schilderst am besten in eigenen Worten einfach nochmal so mehr oder weniger, was dich bewogen hat, A, uns zu schreiben und was da auch natürlich so ein bisschen der Anlass war. Einiges von dem, was du uns ja geschildert hast, haben wir schon besprochen. Das heißt natürlich läuferischen Background, sowohl selber als aktiver Sportler, aber auch, hast du ja schon gesagt, auch viel, bringst du viel ein im Verein und in der Organisation von Laufveranstaltungen. Sozusagen kann man ja, oder kann man wahrscheinlich schon ausdrücken, Laufen hat schon einen relativ hohen Stellenwert, logischerweise in deinem Leben. Ich übergebe erstmal so ein bisschen an dich und dann steigen wir da weiter drauf ein.
Ja, sehr gerne. Ja, wie du gesagt hast, Laufen ist so der große Background, auch das große, große Hobby. Und es war kurz vor Ostern 2020. Da kriegte ich plötzlich große, große Schmerzen im Nierenbereich auf der Arbeit. Ging auch relativ schnell, dass es sehr schmerzhaft wurde. Ich habe mir dann noch selber einen Rettungswagen gerufen und gebeten, mich abzuholen. Und bin dann auch relativ schnell innerhalb von 10 Minuten im Krankenhaus gewesen. Und stellte man halt fest, es sind Nierenkoliken. Klar, kommt Schmerzmittel rein, ein bisschen erstmal zur Ruhe kommen. Und wurde dann, um das noch genau zu kontrollieren, dann auch ein CT und ein MRT gemacht. Und am nächsten Tag kam der Arzt zu mir und sagte, ja, das sieht gar nicht so schlecht aus, das kriegen wir mit Medikamenten und wenn Sie sich jetzt wieder ein bisschen bewegen können, kriegen wir das gut geregelt. Aber wir haben da, glaube ich, ein kleines Problem, da müssen wir nochmal ein MRT machen. Wir haben da was gefunden in Ihrem Becken, das gehört da nicht so hin. Hat mir die Bilder gezeigt, sind wir auf der rechten Seite, da ist nichts, links, da ist was, so 5 bis 6 Zentimeter groß und das gehört keinesfalls dahin. Ja, dann wurde das MRT gemacht und bei den Ärzten ist sowas ja dann gleich alles, was nirgendwo hingehört, wenn es irgendwo im Körper wächst, ist halt ein Tumor. Ob der jetzt gutartig ist oder bösartig ist, sei mal dahingestellt. Nur wenn man dann natürlich liegt und dann sage ich, das ist halt ein Tumor. Ne? Ärzte sind ja da manchmal so ein bisschen so frei raus, wo man dann denkt, oh Gott.
Verpacken das jetzt nicht so ganz in Watte irgendwie, ja, genau, die Message.
Genau. Und sagt er, nee, so, das heißt bei uns halt so, gehen Sie mal nicht davon aus, dass es bösartig ist, das kann auch eine andere gutartige Sache sein, aber bei uns ist das ein Tumor. Ja, ich sag, ist nett, dass Sie das noch so ein bisschen abgeschwächt haben, aber für mich ist das jetzt erstmal ein großer Schock. Und jetzt kam halt, die Monate gingen ein bisschen Land, es war ja Corona mit OPs, war so ein bisschen schlecht. Ich bin dann aber im Juni dann zum... Sollte ich operiert werden, dann sollte das auch entfernt werden. Und während dieser OP ist dann halt aufgefallen, dass dieser Tumor zwar ja im Becken liegt, aber sich um den Ischiasnerv gelegt hat. Und da hat der operierende Arzt gesagt, das traue ich mir nicht zu, da lasse ich die Finger weg. Sind dann schon ein paar Nervenbahnen geschädigt worden, ist klar, das passiert halt dann auch so. Und hat das Ganze dann erstmal wieder zugemacht. Zugang war über den Bauch. Ich habe also einen Bauchschnitt, einmal von knapp oberhalb Bauchnabel bis einmal unten runter. Und sagte, das lassen wir jetzt erstmal verheilen. Und dann würde ich Ihnen empfehlen, suchen Sie den Kontakt zur Uniklinik in Essen, zur Neurochirurgie. Die sind auf sowas spezialisiert. Jetzt musste das Ganze natürlich auch erstmal wieder verheilen. Ne? Hab dann schon mal ein paar Untersuchungen in Essen machen können. Und da war dann im August, Ende August 2020 die OP. Da wurde das alles nochmal aufgemacht. Und da konnte der Tumor dann vollständig entfernt werden. Mit dem Hinweis der Ärzte, dass einige Nervenbahnen dabei geschädigt worden sind. Ob die sich wieder reparieren, kann man natürlich nicht sagen. Funktioniert bei manchen halt auch nie. Und auf die Frage hin, wie sieht es denn aus so mit Laufen und so, weil Gehen war in dem Moment schon schwierig, weil ich merkte, das linke Bein war relativ taub. Mhm. Sagte die Ärztin dann, ja, also Gehen, okay, das kriegen wir wahrscheinlich wieder hin, richtig. Laufen, das können Sie vergessen. Suchen sich ein anderes Hobby, aber mit Laufen, das wird, glaube ich, nicht, das wird nichts mehr. Klar, könnt ihr euch vorstellen, ihr beide Sportler oder auch die Leute, die es draußen hören, die Sportler sind, das ist natürlich erstmal ein Schock. Wenn man gesagt bekommt, das Hobby, was du seit Jahren machst, Jahrzehnten machst, wirst du nie wieder ausüben können. Und ja, ich lag dann halt lange auf der Couch rum, konnte mich auch für nichts Großartiges begeistern. Also ob man jetzt schon sagt, beginnende Depressionen, weiß ich nicht. Aber so hat es sich angefühlt für mich. Und zum Glück hatte ich meine Frau, die hat gesagt, pass mal auf, ich kann hier nicht ewig auf der Couch rumliegen. Wir müssen auch mal bewegen, damit du das Bein wieder bewegen kannst, damit der Körper lernt, andere Nervenbahnen zu nutzen, um vernünftig gehen zu können und nicht jeden Meter zu stolpern oder sonst irgendwas. Ne? Und ich wohne hier zum Glück direkt am Waldrand, habe direkt eine Talsperre vor mir, das ist eine 3-Kilometer-Runde. Da hat sie mich dann anfangs mitgeschleppt und anfangs würde ich sagen, für die 3 Kilometer habe ich fast 2 Stunden gebraucht. Also es war immer gehen, stehen bleiben oder hinsetzen, gehen und so weiter und so weiter. Und jetzt habe ich das große Glück, meine Frau läuft auch. Ich habe einen Orthopäden, der auch läuft. Und die haben dann gesagt, so, pass mal auf, jetzt suchen wir uns mal einen Physiotherapeuten, der das wieder auf die Beine kriegt, weil die Muskulatur muss ja auch wieder aufgebaut werden. Nach, ich sag mal, fast 10 Wochen liegen ist mit Muskulatur nicht mehr viel vorhanden. Mhm. Und das haben wir dann Stück für Stück aufgebaut und ich musste halt fürs Training, brauchte ich dann auch irgendwas auf die Ohren. Da habe ich gesagt, ah, Musik kann ich beim Laufen schon nicht vertragen und beim Training schon mal erst recht nicht. Ja, ach, gibt doch bestimmt irgendwelche schönen Podcasts. Dann bin ich über ein paar Lauf-Podcasts gestolpert, da habe ich gesagt, oh Gott, nee, das funktioniert. Das geht, ich nenne jetzt auch keine Namen, aber das geht gar nicht. Und irgendwann kriegte ich dann Bestzeit-Podcast als Vorschlag. Und habe ich gesagt, so, und den hörst du dir jetzt an. Und den ersten, den ich gehört habe, war eine Folge, bin mir nicht mehr sicher welche, muss irgendwo in den Folge um 30, 35 gewesen sein, wo auch ein Community-Mitglied von seiner Covid-Erkrankung und dem langen Weg zurück zum Training oder zum Laufen. Und das, da hat es mich dann gepackt. Und dann habe ich gesagt, das kriegst du jetzt auch hin. Die Ärzte haben zwar gesagt, du läufst nie wieder, aber das, nee, das machst du jetzt genauso. Und seitdem hat mich dann bei jedem Training eigentlich euer Podcast begleitet. Auch jedes Mal wieder irgendwie inspiriert, immer weiterzumachen, immer weiterzumachen. Ich habe dann wieder bei uns im Verein mit Walken angefangen. Bin immer mitgewalkt, eine 5-Kilometer-Strecke, immer wieder, immer wieder. Und konnte dann Ende 21, das war kurz vor Silvester, habe ich es dann tatsächlich geschafft, 5 Kilometer am Stück zu laufen. Langsam, aber laufen. Man konnte es tatsächlich Laufen nennen. Und ja, von da an ging es dann wirklich Schritt für Schritt nach oben. Und ja, ein Ziel musste man sich setzen und man hat gesagt, wenn Ende 22 Corona so einigermaßen im Griff ist und es findet der Röntgenlauf wieder statt, das ist dein Heimatlauf, dafür arbeitest du im Orga-Team, da hast du deinen ersten 100er gemacht, den Ultramarathon wirst du da laufen. Ja, und ich habe es getan.
Ja, das ist natürlich großartig und deshalb, ihr Lieben draußen, habt ihr vielleicht sogar jetzt eine ganz kleine Idee, warum wir gedacht haben, Mensch, der Markus, eigentlich so zum Ausklang des Jahres, aber ich glaube, das passt auch wunderbar zum Einstieg in das Jahr. Also erstmal natürlich vielen Dank, dass du uns da einen Teil an deiner an deiner Rückgewinnung von Zuversicht, sage ich mal, zuschreiben möchtest. Aber letztlich muss das ja in dir selbst drin passieren. Ja, wenn wir dann einen Anstoß gegeben haben, freut uns das natürlich umso mehr. Wobei ich mich an die Folge erinnere, das war ja auch eher eine harte Folge, ja, weil der Kollege aus der Community, der das geschildert hat, den hat es ja richtig zerlegt, ja, inklusive seiner Family. Ja. Und das war halt auch eine Folge, wo vielen, glaube ich, nochmal klar geworden ist, dass Corona-Infektionen eben nicht eine Erkältung oder eine Grippe sind, sondern eine Multi-Organ-Geschichte sein kann, die halt richtig massiv auch auf gesunde Körper reinschlagen kann. Aber letztlich bleibt ja ein unglaublicher positiver Impact, den Bewegung und den Laufen ausüben kann. Ja? Und deshalb hat uns halt deine Geschichte berührt. Die Details hast du uns jetzt ja auch hier zum ersten Mal geschildert. Nur nochmal, um einmal safe zu sein, weil ich habe ja auch diese Vorgeschichte mit einem Tumor, der dann leider bösartig war. Dein Tumor war aber tatsächlich gutartig.
Der war noch im gutartigen Bereich, ja. Es hätte auch umschlagen können. Aber im Prinzip, als er entfernt worden ist, war er gut.
Ja. Ja, und das mit den Nerven ist natürlich wirklich eine defizile Geschichte. Also im ersten Schildern denkt man ja, was ist denn das für ein Operateur, der dich wieder zunäht? Aber eigentlich ist das ja eine sehr große und sehr, sehr mutige Entscheidung zu sagen, nein Leute, dafür bin ich nicht spezialisiert, das ist nicht mein Fach. Ja, also bevor ich da jetzt irgendwas kaputt mache, und das Bewusstsein war ja offensichtlich bei deinem ersten Operateur, man kann da Dinge kaputt machen. Ja, also ich würde mir, glaube ich, immer solche Ärzte wünschen, die mit sich und uns allen als Patientinnen und Patienten so umgehen und sagen, das ist vielleicht jetzt nicht meine Geschichte. Ich habe auch Glück gehabt, dass ich direkt zu Experten halt verwiesen worden bin, weil bei meiner Operation war das ja am Hals, da sind halt so viele Nerven. Ja, da musstest du ja auch irgendwas mal alles unterschreiben muss, was passieren kann. Das, ja. Wenn man das durchliest, das ist auch nicht schön, ne? Weil da sind ja die ganz dunklen Seiten der Nebenwirkungen halt alle aufgezählt. Aber bei mir war halt so eine typische Geschichte in der ersten Operation, wo noch gar nicht jetzt von Tumor etc. die Rede war, dass ich meinen Arm nicht würde mehr heben können. Ja, und die haben natürlich dann auch gefragt, ja, was machen sie und so? Und ich sage, ja, ein bisschen Triathlon, bla bla. Und dann, schwimmen könnte schwierig sein, weil manchmal kann man den Arm nicht mehr heben. Ja, und das war eine der ersten Funktionsprüfungen, die sie dann halt anschließend gemacht haben, weil eben dieses, also ich bin dazu wenig firm, dass man offensichtlich ja diese feinen Nervengewebe oft wahnsinnig schwer von dem Rest, der sich da drum befindet, unterscheiden kann. Aber deshalb sind es halt eben Experten, die sowas übernehmen. Ja, und selbst bei denen ist es nicht 100%, dass nicht doch entsprechende Fasern angetatscht werden. Ja, und der Ischiasnerv ist nun mal für die Gesamtsteuerung der Beinmotorik mitverantwortlich. Also das ist dann eben, ne, entweder gehen oder nicht gehen. Ja, also Mikado ist auch ein toller Sport, aber sag das mal einem Läufer. Ja. Das ist dann schon schwierig. Ja.
Also ich wollte gerade sagen, es ist halt, ich glaube, da, ich maße mir das jetzt mal an, ich kann mich da natürlich nur bedingt reinversetzen in die Situation, dass man jetzt fürs Orthopädische schwierige Diagnosen bekommt, das schon auf der Ebene, dass man einen Tumor diagnostiziert, natürlich überhaupt nicht. Das ist, glaube ich, schon, man muss ja bei dir, wenn man das so versucht, nochmal aufzudröseln, du kommst ins Krankenhaus, weil du krasse Nierenkoliken hast, was, glaube ich, auch, was man niemandem wünschen möchte, nicht weil wirklich. Extrem schmerzhaft, ja genau, extrem schmerzhaft. Und dann merkt man ja schon, irgendwas ist gesundheitlich bei mir nicht in Ordnung, liegt da im Argen, und dann bist du schon im Krankenhaus, kriegst dann eröffnet, dass ein Tumor, das war da wahrscheinlich auch nicht sofort ersichtlich, ob gutartig oder nicht, gefunden wurde im Becken, und dann da kriegt man wahrscheinlich, also würde mir wahrscheinlich so gehen, schon mal nochmal eine ganz andere Art von Panik einfach, weil ja das halt so der Horror immer ist, den man ja nie irgendwo von einem Arzt präsentiert bekommen möchte, der dann auch noch so extrem schwierig ist, sag ich mal, zu entfernen in einer ersten OP, also wo du dann ja wahrscheinlich auch, man denkt, okay, man unterschreibt das alles, man lässt sich operieren, im besten Fall ist danach alles gut, und dann machen die dich aber erstmal nach der ersten OP wieder zu und sagen, ey, sorry, das ist mit einem Nerv verwachsen, im Ischiasnerv, das trauen wir uns nicht zu, weil du sonst danach vielleicht nicht mehr normal gehen kannst. Dann, das sind ja viele Ebenen, die einen da beschäftigen. Natürlich skaliert man das wahrscheinlich für sich selber irgendwie runter von, okay, erstmal so gesundheitlich am bedrohlichsten ist ja womöglich ein Tumor, sollte er denn bösartig sein, okay, da müssen wir jetzt gucken, dass der irgendwie entfernt wird. Aber auf der anderen Seite, will man ja auch nicht irgendwie Lebensqualität sozusagen oder einbüßen sozusagen, dass man irgendwie motorische Folgeschäden dadurch mit sich trägt und dann beispielsweise eben nicht mehr laufen kann. Ich kann schon, glaube ich, ganz gut mir vorstellen, dass das natürlich auch eine emotionale Achterbahnfahrt ist über einen langen Zeitraum, über viele Monate. Und mit dem Ausblick sozusagen, dass man ja irgendwie halt, du hast in der Mail noch ein bisschen detaillierter geschildert bei uns, dass der wirklich am Anfang auch Ansteuerungsprobleme hat, das Gehen, du hast ja gesagt, 3 Kilometer, 2 Stunden, auch dann irgendwelche Muskelzuckungen mit Wade etc., das sind ja wirklich also schon schwerwiegende Geschichten, die du wirklich ja auch im Alltag sicherlich gemerkt hast. Und das ist, glaube ich, schon wahnsinnig schwierig, sich ein positives Mindset zu bewahren. Das sagt sich immer so leicht, ja, du musst immer positiv denken und so. Das ist immer schnell dahingesagt. Aber tatsächlich, jeder, der vielleicht schon mal in irgendeine Art von Krise gesteckt hat, die mit seiner Gesundheit zu tun hatte, das ist nicht immer so einfach. Also wie gesagt, ich hatte nie irgendwie eine Tumordiagnose, Gott sei Dank. Aber es gab schon auch zweimal in meiner Karriere, auch die eine relativ früh schon, Momente, wo ein Arzt einem eröffnet hat, dass das nichts mehr wird. Also dass das jetzt schon zweimal operiert ist, aber das ist halt nicht so, dass das nochmal für, bei mir, da geht es ja nur um Leistungssport, aber dass das halt nicht mehr für Leistungssport der Fuß zu gebrauchen ist, wo du dann aber auch mit 23 irgendwie denkst so, also da explodiert einfach so vor deinem Kopf, vor deinem inneren Auge irgendwie alles, wo du so denkst, okay, das war's jetzt, echt krass. Irgendwie, das ist dann schon erstmal, und da mache ich mich selber gar nicht von frei, das ist nicht so, dass du dann da rausgehst mit so einer Kämpfer-Attitude und sagst, Alter, jetzt zeige ich es denen erstmal sofort, sondern natürlich bricht da erstmal was zusammen und natürlich muss man dann erstmal, oder sackt man da erstmal in so ein Tal, wo du dann halt diese Ausweglosigkeit erstmal nur siehst. Und umso schöner ist es natürlich, und das ist ja oft das Wichtigste bei mir, auch das Umfeld, das Persönliche. In dem Fall vielleicht, wenn es Partnerin ist oder Familie, Freunde etc., hier bei dir Laufgruppe vielleicht auch, wenn die natürlich so trotzdem versuchen, positiv zu bleiben und einem, ich sag mal, Anreize zu zeigen oder Auswege zu zeigen, dass man das vielleicht noch probieren sollte. Das ist halt, glaube ich, sehr wichtig, wenn man selber halt da nicht die Kraft hat in dem Moment, dass man Leute um sich rum hat, die einen da so ein bisschen auch mit an der Hand nehmen. Und ja, also krasse Geschichte bei dir. Deswegen, das war auf jeden Fall was, wo wir gesagt haben, wir müssen auf jeden Fall nicht nur dir zurückschreiben, sondern idealerweise auch fragen, ob du gerne bei uns im Podcast das auch erzählen möchtest. Weil wir natürlich, das hat Ralf schon gesagt, also, wie soll ich sagen, also wir freuen uns, dass wir dich in der schweren Phase irgendwo zumindest beim Hören sozusagen und bei den Übungen irgendwie begleiten konnten. Wir können das natürlich überhaupt nicht für uns irgendwie in Anspruch nehmen, aber es freut uns natürlich immer, wenn man irgendwo durch das, was wir hier machen, anderen Leuten so ein bisschen Motivation spenden kann oder Anreize, Inspiration etc. Und deswegen freut es uns umso mehr, dass das bei dir geklappt hat. Du bist auch, wollen wir es nochmal, in der E-Mail hast du geschrieben, du hast für die 63 Kilometer 8,5 Stunden gebraucht,
richtig? 8,5 Stunden, ja. Also ganz entspannt. Ich bin dann auch einer, der, gerade wenn es auch die Höhenmeter sind, einfach die Berge hochgeht. Weil für mich
1300 Höhenmeter.
Ja, weil haben für wir mich macht es keinen Sinn, die Berge hoch zu laufen, da bin ich kaputt. Da kann ich lieber die Berge dafür nutzen, in Ruhe was zu trinken, Kleinigkeit zu essen. Ja. Und bin dann oben wieder entspannt und kann weiterlaufen, auch um mal andere Muskelgruppen anzusprechen. Gerade auf so einer langen Strecke. Klar, es gibt auch da bei den 63 Kilometer, auch beim Röntgenlauf, die auf Zeit laufen. Und 4 Stunden 16 ist da eine Strecke. Oh.
Aber nimm es nochmal mit, Unterschied zwischen der Zeit, als du fit warst und als du jetzt nochmal gelaufen bist. Ja, was ist deine Bestzeit? Ja, auch wenn du ja gesagt hast, es ist nicht so dein Fokus, jetzt irgendwo Bestzeiten aufzustellen. Aber was war der Unterschied zwischen deinen ersten sehr langen, sehr irren Läufen und dem jetzigen 63 Kilometer Lauf?
Die 63 Kilometer, wie gesagt, ich mache ja nur im Prinzip Landschaftsläufe. So auf der Straße, das ist so nicht meins, habe ich zwar auch gemacht, war in Frankfurt, war Hannover, Düsseldorf, aber das ist nicht meins. Und da ist der Vergleich natürlich recht schwierig. Ich habe den Röntgenlauf aber zu der Zeit, wo ich, also diese 63 Kilometer, ein bisschen fitter war, war es auch ein bisschen kühler von den Temperaturen, eine gute Stunde
weniger. Okay. Gut, aber das
Aber trotzdem, ich finde jetzt, eine Stunde ist jetzt nicht krass. Ja. Also, oder? Also ist jetzt mit der Vorgeschichte und natürlich auch, das haben wir jetzt hier nicht explizit gesagt, aber deine Vorbereitung hat natürlich auf den Lauf ja auch sehr wahrscheinlich sehr anders ausgesehen als damals, sage ich jetzt mal natürlich. Ja.
Wie gesagt, für mich waren Zeiten, war nie wichtig.
Ja.
Ich verdiene nicht mein Geld damit. Für mich ist das Hobby. Ich muss sehen, dass ich am nächsten Tag oder übernächsten Tag wieder arbeiten gehen kann.
Klar.
Ganz normal. Und von daher müssen wir da einfach mal den Ball flach halten.
Bist du den Lauf sozusagen alleine, hast du den alleine gemacht für dich oder war bei dir zum Beispiel jemand aus deiner Laufgruppe mit dir dabei, die das zusammen quasi oder dich da begleitet haben sozusagen?
Ich hatte jemanden von meiner Laufgruppe mit dabei. Er musste aber dann bei, ich sag mal, Kilometer, was war es, so 50 musste er dann abreißen lassen und sagte, es geht bei mir heute nicht. Lauf und mach es noch allein zu Ende.
Dann nimm es nochmal mit.
Aber sonst hatte ich die 50 Kilometer hatte ich
Begleitung. Nimm es nochmal mit, als du dann im Ziel warst, wie ging es dir denn da? Ja, weil das ist ja auf der einen Seite so, dass man belohnt wird dafür, dass man dran geblieben ist, ja. So wie du das geschildert hast, dass man sich nicht hat hängen lassen und nicht auf dem Sofa liegen geblieben ist. Ja, aber da endet dann ja halt auch so eine sehr große Phase.
Ich sag mal, dann wieder wirklich runterzukommen und sich bewegen zu können und laufen zu können, das war schon, da sind schon mal das ein oder andere Mal die Tränchen gekullert, ne, ganz ehrlich. Wo ich gesagt habe, so, ich kann jetzt nach dem ersten Mal wieder 5 Kilometer gelaufen bin, da habe ich mich hingesetzt, hätte mir ein Tässchen geheult. Ja, auch als ich den Ultra beendet habe, ich weiß nicht, ich bin durch C gelaufen und habe erstmal laut rumgebrüllt. ich weiß nicht, was manche Leute gedacht haben dabei, was das für einer ist. So nach dem Motto, der ist doch gar nicht Erster, der ist irgendwo hinten im Feld. Und klar, aber das sind dann so Emotionen, die müssen dann einfach raus,
ja.
In dem Fall.
Klar. Ja.
Jetzt hast du den langen Weg gemacht. Einmal noch kurz auf dem Weg zu diesem Ultralauf. Du hast gesagt, über einen Physiotherapeuten bist du halt auch wieder überhaupt dann ins regelhafte Laufen gekommen. Welche Rolle hat da dann Krafttraining gespielt? Weil wir das ja so latent im letzten halben Jahr immer mal wieder hatten. Weil du kamst ja von einem sehr niedrigen Niveau. Wenn man liegt, du hast das gesagt, Muskulatur nimmt extrem schnell ab. Ja, und dann mit einer Ansteuerungsproblematik. Ja, was habt ihr gemacht und was für einen Wert hatte da Krafttraining?
Also Krafttraining hatte da einen ganz großen Stellenwert und da hat der Physio auch wirklich mich jedes Mal, also dreimal in der Woche, eine Stunde gepiekst. Wir haben auch viel mit Koordination gemacht auf so einem Balance Board. Ich weiß nicht, ob das wirklich so heißt. Das ist so ein Board, da sind so vier Federn drunter.
Ja. Posteromet heißt es, genau. Aber Balance Board ist, glaube ich, der Begriff, den alle kennen, so wahrscheinlich. Ja.
Genau. Und da haben wir, ich sag mal, 90% der Übungen drauf gemacht.
Das ist auch fies. Also wenn alle vier Federn auf sind, man kann das ja auch einstellen, dass nicht alle auf sind. Aber wenn alle vier Federn auf sind, ist das nicht ohne. Vor allem, wenn dann zum Beispiel noch irgendwie einem so Medizinbälle zugeworfen werden.
Oder ja, genau so in der Art. Also erstmal ging es darum, da überhaupt das Gleichgewicht wieder zu halten, weil konnte ich ja nicht. Ne?
Ja, ja,
da überhaupt das Gleichgewicht wieder zu halten und dann auf diesem Board auf einem Bein stehen, Kniebeugen machen, ein Bein auf das Board und mit dem hinteren Bein die Kniebeugen machen und so weiter und so weiter. Und dann kam hinterher, fang mal den Medizinball, genau.
Das ist schon advanced auf jeden Fall. Wenn du da schon dann warst, da warst du dann schon.
Ja, es war aber auch, da bin ich auch einige Male vom Board gegangen.
Ja, das geht mir aber auch so, also da brauchst du keine Gedanken machen.
Also von daher, er hat dann wirklich Kraft und Koordination von Anfang an gemacht und teilweise war ich da nach einer Stunde war ich da komplett durch. Ne? Da konnte ich nicht mehr. Da musste ich erstmal eine halbe Stunde mich da hinsetzen und wieder zur Ruhe kommen. Ne? Ja. Ganz mal abgesehen von dem Muskelkater, der danach gab.
Hatte der Physiotherapeut von dir schon mal Erfahrungen mit ähnlichen Fällen sozusagen? Also geschädigten Nerven jetzt bei dir motorisch, aber das Ziel auch wieder nicht nur gehen zu können, sondern auch tatsächlich laufen zu wollen. Ist das bei ihm schon häufig vorgekommen oder hat er sich so das anhand von dir irgendwie alles so selber überlegt, wie er das am besten für dich einen Reha-Plan gestaltet?
Ja, also so ein Fall wie mich hat er natürlich noch nicht gehabt, aber er macht halt viel in den Remscheider Sportvereinen, ist er sehr viel unterwegs, sei es beim Rollhockey oder auch beim Fußball und Handball. Und von daher ist er da eigentlich ganz, ist er wirklich da eine Koryphäe auf dem Gebiet.
Ja, klingt auf jeden Fall nach einem sehr smarten Ansatz, logischerweise, der einem die Basis erstmal gibt, um wieder laufen zu können. Das ist ja das eine, ja. Aber ihr Lieben, also wir bekommen schon häufiger Mails von Menschen wie Markus, die uns schreiben, dass wir ihnen geholfen haben oder inspiriert haben oder sonstiges. Seid euch sicher, wir lesen das alles. Ja, und wir gucken uns auch sehr genau an, was euch da inspiriert hat. Und ich hoffe, Philipp, wir bemühen uns auch wirklich das Allermeiste. Also ich glaube, wir haben alles beantwortet. Also ich kann mich jetzt...
Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir alles beantwortet haben. Wahrscheinlich haben wir auch irgendwie... Vielleicht ist auch mal eine Mail untergegangen. Ich wollte gerade sagen, aber wir versuchen es zumindest irgendwie zu antworten. Und manchmal ist es auch nicht möglich. Also ist ja dann auch immer noch in unserem Leben so auch relativ viel los. Wenn wir es können, versuchen wir auf alles zu antworten. Und ist uns ja auch dann auch wichtig, irgendwie eine Rückmeldung zu geben. Markus, du hast in deiner Mail noch was geschrieben.
Das wollte ich gerade sagen. Also jetzt kommt der.
Ich wollte sagen, eigentlich
jetzt müssen
wir es dir überlassen, Ralf, weil das ist die perfekte Überleitung für dich.
Ja, ihr Lieben, ihr kennt ja das Wechselspiel hier in unserem internen Bälle werfen, sage ich mal. Also der Markus ist ja schon verrückt genug, wie ihr gerade gehört habt, ja, aber das reicht natürlich nicht. Ja, also ich meine, was soll's?
Neue sportliche Herausforderung.
Ja, so ein bisschen Gelaufe, hallo, ja, kann ja jeder. Ne? Also Markus, du hast dich jetzt angemeldet für die Challenge Rot, also eine Langdistanz. Ja, geht's noch? Hast du zu viel Zeit oder was ist los?
Ja, angemeldet noch nicht. Okay. Also, angemeldet noch nicht. Ich habe zwischendurch auch immer mal Triathlon eingestreut, auch ins Programm. Einfach um auch mal aus dem Laufen raus und da muss man einfach sagen, Radfahren ist da natürlich ideal.
Ach, kannst du das nochmal sagen? Ich habe das gerade ganz schlecht gehört. Ich hatte gerade.
Bei mir ist die Verbindung auch gerade ganz schlecht. Ich habe jetzt so einen Pupslachmoor. Sorry, Leute.
Ja, das ist immer Fakt, das habe ich von meinem Physio gelernt. Ausgleichssport.
Hast du gehört?
Und von dem Physio aufs Fahrrad.
Ja, Ausgleichssport.
Ja. Ja. Ganz wichtig und auch Schwimmen. Und habe dann zwischendurch auch immer mal so eine Sprintdistanz gemacht. Wird ja auch bei den kleineren Vereinen, die hier so in der Region sind, in Hückeswagen bei uns oder in Xanten, sind ja alles so kleinere Veranstaltungen, wo viel Sprintdistanz gemacht wird und vielleicht mal eine olympische mit dabei. Und da habe ich dann irgendwie Spaß dran gefunden. Und dann habe ich mir gesagt, so, nach der ganzen Geschichte, jetzt kannst du auch mal sehen, so eine Langdistanz, das wär's doch mal. Und habe dann gesagt, so, das ist jetzt mein nächstes auserkorenes Ziel. Ich lasse mir da natürlich noch ein bisschen Zeit mit. Also so, man sollte doch mal so 1-2 Jahre Training einstreuen.
Vernünftig.
Ja, um das irgendwie durchzustehen. Wobei ich mir beim Laufen überhaupt keine Sorgen mache. Beim Schwimmen, ja, ich bin jetzt nicht der beste Schwimmer, aber in meinem Brustschwimmen habe ich noch immer einige bei der Sprintdistanz beim Schwimmen überholt, die da rumgekrault sind. aber beim Fahrradfahren, 180 Kilometer auf dem Sattel, ist schon eine Hausnummer. Und deswegen werde ich das ganz in Ruhe angehen. Aber es ist auf jeden Fall fest drin und also definitiv 2024 wird es einer werden.
Also bei der Herangehensweise an eine Langdistanz muss man ja nur zwei Dinge klären. Ja? Erstens, man muss schwimmen können. Und ich würde sogar sagen, du solltest kraulen lernen müssen. Ja.
Ja.
Das alles Entscheidende aber, ja, Philipp ist auch schon ganz gespannt, was ich jetzt sage. Ja?
Ist, kann man Neo anziehen oder nicht?
Okay, das ist dann nachher natürlich auch wichtig, das ist schon klar. Ne?
Und ich fürchte in Rot eher nicht, leider.
Doch, in Rot ist fast immer Neo. Das ist ja ein Kanal.
Aber das ist doch Juli.
Das ist ja ein Kanal, da wird ein Kanal geschwommen. Das ist ganz oft
Neo. Na, okay.
Das Entscheidende ist, dass du dein soziales Umfeld mitnimmst, ne? Weil der Aufwand für Ultralaufen ist schon erheblich, aber also wenn deine Frau Läuferin ist, ist das natürlich schon mal ein riesen Fortschritt, aber sie sollte auch Vorteil. Das ein oder andere Mal 5 oder 6 Stunden mit dir Radfahren gehen wollen oder so lange auf dich verzichten am Wochenende, weil das ist halt leider unerlässlich, dass man das macht, ne? Weil viele Leute nehmen sich das vor und haben am Anfang nicht so eine Idee davon, was das heißt, was das für ein zeitlicher Aufwand ist. Ja, allein um die notwendigen Grundkilometer zu machen. Ich meine, bei dir ist das sicher ein bisschen anders, weil du natürlich schon in einem Bereich unterwegs bist, wenn du 6, 8 Stunden, keine Ahnung, Ultradistanzen gemacht hast. Das ist ja nicht mehr so weit entfernt von der Belastungslänge von einer langen Distanz. Genau. Ne? Das ist natürlich schon was ganz anderes. Du kommst ja natürlich auch mit einer anderen Grundlagenausdauer in so eine Vorbereitung rein. Ne?
Ja.
Aber sozial ist das schon mal abgestimmt oder noch nicht angesprochen? Und deine Frau erfährt das jetzt hier doch, zum ersten Mal.
Ich meine, doch, Markus' Frau erfährt das jetzt durch den Podcast, der am Freitag rauskommt.
Wenn du Freitag den Podcast hört, dann weißt du Bescheid. Nein, das ist schon Thema gewesen. Und sie hat ja auch schon bei dem Training für den 100-Kilometer-Lauf viel Verzicht üben müssen. Also Verzicht auf mich. Ja. Es sind viel Zeit draufgegangen.
Ja, nimm uns da mal mit, weil so Langdistanz habe ich eine grobe Vorstellung, was man da machen muss. 100 Kilometer, wie viele Stunden, wie viele Kilometer pro Woche? Ja, du hast ja vielleicht mitgekriegt, ich scheitere ja schon daran, mal in einer Woche 100 Kilometer zu laufen, geschweige denn an einem Tag. Ja.
Nicht nur Ralf, die Wade.
Ja, also Training sah so hinterher aus, dass ich morgens früh meistens zur Arbeit gelaufen bin, das sind so 10 Kilometer. Nachmittags dann wieder zurück, dann hatte ich schon mal die 20. Dann zwischendurch noch so 2, 3 Stunden Fitnessstudio. Am Wochenende waren dann immer auch lange Läufe dran mit 30, 40 Kilometer. Und das war am Ende so bei, na, in der Hochzeit vom Training bei 160, 170 Kilometer in der Woche waren.
Das zusätzlich krass, zu Leute. Einem Job, Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist wirklich crazy. Krass. Also mit der zeitlichen Dimension bist du natürlich sehr, sehr schnell bei der langen Distanz.
Jetzt muss Ralf seine vorherige Aussage revidieren und sagen,
also pass auf, du kannst deiner Frau sagen, du hast jetzt mehr Zeit für sie.
Ja, genau.
Ja, nur das, wie gesagt, das mit dem Schwimmen, das, da musst du noch mal überlegen. Das ist tatsächlich, ich weiß, es ist wahnsinnig schwierig in, sagen wir mal, fortgeschrittenem Erwachsenenalter noch andere hochtechnische Dinge zu lernen. Und da gehört leider Schwimmen dazu und Kraulen auch. Ja, das sieht zwar nicht so aus, aber es ist leider so, wenn man es nicht technisch richtig gelernt hat als Kind, ja, spätestens als Jugendlicher, ist es halt wahnsinnig schwer, sich noch anzueignen. Es ist nicht unmöglich, aber es ist nicht einfach. Ja, das ist definitiv nicht einfach. Ja. Und hatte ich hier nicht mal erzählt, dass ein guter Kollege, also aus dem TV-Arbeitsumfeld, den Weltrekord in die meisten Menschen in einer langen Distanz überholen für sich beansprucht. Ne, das hat er sogar eine offizielle Urkunde von Iron Man. Ja, wirklich? Weil der hat halt eine seiner ersten oder ich glaube sogar die erste Langdistanz hat auch im Brustschwimmen absolviert, weil er nicht kraulen konnte zu dem Zeitpunkt. Ja, und der ist halt ein sensationeller Radfahrer, ja, aber auch ein guter Läufer. Und der hat dann vom Ausstieg schwimmen, ja, ich glaube irgendwas so um die 1500 Leute überholt. Ja, also, was ja auch ein cooles Gefühl ist, ja, weil dann hält dich niemand mehr, ja, weil du steigst dann da in einem Bereich natürlich aus dem Wasser, wo die Leute halt nicht sehr, sehr gut vorbereitet sind oder nicht sehr gut trainiert sind, ja, und wenn du dann sehr gut Rad fährst und mindestens mal gut läufst, dann bist du die ganze Zeit nur auf der linken, nur mit dem Blinker links, ja, und Lichthupe.
Ja, pusht ja, einen dann natürlich auch.
Ja, aber überhol mal 1500 Leute, das ist am Anfang auch zäh. Ja, weil du musst ja an diesen an kleineren und größeren Gruppen halt auch vorbei. Ne? Und dann meinen halt Menschen, sie müssten mitfahren und so ein Quatsch da. Die sind natürlich viel, viel langsamer, ja. Aber da kannst du dich schon mal drauf einstellen, es wird schön. Also wenn du raus bist aus dem Wasser, dann wird es schön.
Ja, aber ist gut. Da kommt der schöne Teil, ja genau.
Und das ist noch eine Weile dann, ja. Hast du schon mal sowas ausprobiert? Also mal länger Radfahren und dann zu laufen? Also jetzt nicht nur, weil klar, selbst olympische Distanz, das sind halt nur 40 Kilometer. Ne? Das ist jetzt schon auch anders, als wenn du mal einen 100er gefahren bist auf dem Rad und dann läufst. Ne?
Ich habe mal, es gibt, findet jedes Jahr in Wuppertal statt, der WHEW 100.
Hm, okay.
Hat angefangen als ein 100-Kilometer-Lauf, geht von Wuppertal dann in Richtung Wülfrath, Hattingen, die ganze Ecke auf den ganz alten, auf den alten Bahngleisen, die ja alle zu Radwegen umfunktioniert ja, worden
sind. Sensationell schön.
Und die übrigens, haben dann irgendwann mal, ja, und die haben dann irgendwann mal ein Run und Bike ins Leben gerufen. Mhm. Da ging es allen also darum, ein Team, also zwei Leute, einer fährt Fahrrad, einer läuft. Und dann auf diesen, auf dieser 100-Kilometer-Strecke. Ich muss sagen, dann war am Anfang alles super und da haben wir auch gedacht, oh, kann ich schön am Fahrrad ausruhen und dann wieder ein Stückchen laufen. Ja, von wegen. So nach, ja, wenn man so nach 60, 70 Kilometer Laufen und Fahrradfahren hinter sich hat, ist das Aufsteigen aufs Fahrrad schon eine Herausforderung. Das Absteigen ist noch viel schlimmer.
Ja, das sind die Punkte, wo man dann sehr schnell direkt Krämpfe kriegt. Ne? Also das geht tatsächlich Pros auch ja. oft so, weil du halt in dieser fixierten ja. Position auf dem Rad halt sehr viel Zeit verbringst mhm. und dann kommst du runter und dann kriegt man sehr schnell Krämpfe, vor allen Dingen im Beuger, Oberschenkelbeuger. Ne? Deshalb sitzen, ja, genau. deshalb sitzen ja, ne, Philipp, du wirst das wissen, deshalb sitzen Triathleten ja tendenziell weiter vorne. Also, ne,
nur auf der nee, Sattelspitze.
Auch der Sattel wird halt über, weiter übers,
so.
Über das, oder in Richtung Tretlager verschoben, damit man die hinterseitige.
Aber das mit der Sattelspitze sieht man doch auch ist, oft auf so Fotos. Ja, ich finde, die sitzen doch tendenziell recht. Sehr weit, auch wenn du den Sattel ja. siehst, sehr weit vorne. Das kannst du mir bestimmt erklären,
das ist warum das so ist, Ralf, weil ich habe es noch nicht begriffen. Ein Effektivitätsgrund, sondern das ist halt einfach, dass du die Position, so. Die du hast auf dem Sattel, im Prinzip nicht richtig halten kannst. Ne? Also die Tendenz geht aber schon dahin, dass du versuchst, nicht so weit hinten zu sitzen, ja, damit du beim Ziehen, also wenn du hinten bei der die Kurbel halt unten hast und beim Ziehen ja nicht so ja. stark die hintere Oberschenkelmuskulatur beeinträchtigst, ja, weil du die ja nachher noch zum Laufen brauchst. Ne? Deshalb versucht man die ein bisschen zu schonen, indem man auch die Cleats, also die Klick-Einstellungen an den Radschuhen, ja, die setzt man auch möglichst weit nach hinten. Ist auch so ein Versuch, ja, die Laufmuskulatur insgesamt zu schonen. Ja, also in dem Fall dann die Wadenmuskulatur. Also je weiter man ne, die nach hinten stellt, umso weniger Wadenmuskulatur brauche ich ja, um zu drücken. Ja,
um zu drücken, weil ich nach vorne nehme,
umso mehr ist der Wadenmuskel beteiligt. Also man versucht dadurch, die Laufmuskulatur weniger zu belasten auf die 180 Kilometer, weil das sind ja irgendwas zwischen ne, also Jan Frodeno 4 Stunden, 6 Minuten und ja, normalsterbliche irgendwas Richtung 6 oder 6,5 Stunden. Ja, das ist dann schon relativ lang, wenn man so lange auf dem Rad sitzt. Ne?
Ja.
Das stimmt. Selbst wenn man zwischendurch mal absteigt und sich was zu essen nimmt, ist es immer noch lang. Ne? Selbst wenn man einen Kaffeestopp macht, ne? Bei einer schönen Runde durchs Bergische Land, ja? Das ist immer noch lang. Ja.
Ja, auf Schloss Burg
Waffeln. Ja, das geht natürlich auch immer.
Ja?
Ne?
Ja. Waffeln sind auf jeden Fall im gleichen Atemzug zu nennen wie Kuchen.
Genau. Ja, Markus, großartig, ja, sensationell. Dass du uns und unserer Gemeinde halt deine Geschichte hast miterleben und mitleben lassen. Wir sind ein bisschen stolz halt auch, dass immer wieder solche Rückmeldungen von euch allen draußen kommen und haben jetzt gedacht, okay, zum Jahresende respektive Jahresanfang, ja, passt das mal gut, ja, positiv reingehen ins neue Jahr, ne? Auch wenn ihr
zum Glück
guten Vorsätze wahrscheinlich schon wieder in Frage stellt, ja, aber Markus, du hast dir ja
nicht.
Eine relativ lange Distanz gegeben, dass du sagst, okay, jetzt nicht übers Knie brechen, sondern 2024 klingt auch nach einer vernünftigen Herangehensweise, ja.
Ja, alles andere wäre einfach Blödsinn. Also muss man einfach, ja. Man muss das ja ganz auch realistisch sehen. Ne? Und das, ich denke, so 2 Jahre ist da schon eine realistische Herangehensweise.
Ja, wunderbar. Ne? Großartig, dass du den Weg da wieder rausgekämpft hast. Ja, auch wenn du uns ja gesagt hast, ja, so ein paar Funktionseinschränkungen gibt es schon hin und wieder mal. Ja, so Zucken in der Wade habe ich eigentlich auch dauernd, aber ich weiß gar nicht, woran das liegt. Ja, wahrscheinlich auch meine Ansteuerung durch die schiefe Hüfte oder was. Ja.
Ja, das ist halt, ein paar Funktionsstörungen sind halt immer da. Ich sag mal, der Reflex an der Achillessehne, der lässt sich also nicht mehr auslösen. Der ist weg. Mhm. Diesen Zehenstand links, das wird auch nicht mehr, also funktioniert auch nicht. Ist natürlich beim Abrollen, beim Laufen ein bisschen schwierig. Komischerweise, da funktioniert's. Aber wenn mir jetzt jemand sagen würde, stell dich mal auf die Zehenspitzen am linken Bein, da komme ich nicht hoch.
Das ist Wahnsinn, ne?
Beim Laufen, beim Abrollen, als flüssige Bewegung, da funktioniert es dann halt. Ne? Ja, und wo man halt dann mitkämpfen muss, immer zwischendurch, das sind viel in den Ruhephasen dann, dass man merkt, dass plötzlich so ein Nerv anfängt zu zittern. Und dann weiß ich, jetzt geht gleich die Wade los. Ne? Und dann merkt man schon, wie die Muskulatur so ein bisschen anfängt zu pumpen in der Wade. Und dann weiß ich, gleich kommt der Krampf. Aber da kann ich mittlerweile kann ich damit umgehen und weiß, wie ich da noch schnell gegensteuern kann.
Wadenkrämpfe sind aber auch was Unfeines, ne? Das hat man nicht so gerne.
Ja, vor allen Dingen, wenn so nachts ganz unvorbereitet.
Ja,
genau,
ja.
Nicht schön. Ja.
Aber na gut. Das sind so Trainingslager-Nummern eigentlich, ne? Philipp, so Wadenkrämpfe nachts.
Das kann auch passieren. Ich wollte gerade sagen, an den so Bett eine Sache oder manchmal auch, wenn du dann beim Essen sitzt oder so, manchmal auch so hier die äußeren Gluteen oder hier der Tensor heißt der Muskel, das ist auch seine, die seitliche Stützmuskulatur eben, wenn du viele Kilometer machst, das kann da auch mal sein, dass du auf einmal beim Essen da irgendwie zusammenzuckst, weil du irgendwie in einer komischen Position dein Bein gehalten hast. Aber genau, es ist ja, also ich wollte gerade sagen, für uns war es wahnsinnig schön zu lesen, dass es vor allem eine positive Wendung bei dir genommen hat und dachten, das ist doch perfekt zum, Ralf hat schon gesagt, Jahresabschluss beziehungsweise zum Neustart jetzt ins Jahr, um euch da zu Hause auch ein bisschen was Positives mitgeben zu können. Wir sind uns sicher, es gibt bestimmt, wir hoffen das natürlich nicht, aber bestimmt gibt es bei euch da draußen, so viele wie hier zuhören, auch immer mal wieder jemanden, der in einer anderen oder ähnlichen oder wie auch immer schwierigen Situation steckt und deswegen wollen wir natürlich auch sehr gerne solche zum Glück dann positiven Community-Geschichten hier mit euch teilen. Und wir bedanken uns für deine Zeit, für deine Lust auch hier überhaupt mitzumachen. Und wir werden auf jeden Fall den Röntgenlauf in den Shownotes verlinken. Also Leute, wenn ihr sagt, hey, ich möchte mir das mal geben und möchte mir einen Landschaftslauf, Ralf, gerne mal gönnen, dann seid ihr beim Röntgenlauf an einer guten Adresse und habt ihr auch die Möglichkeit auszuwählen. Es muss ja nicht die 63 Kilometer sein, gibt ja da auch ein paar Alternativen, die ein bisschen kürzer sind. Also klickt da gerne mal rein und schaut euch das Ganze an. Es kann nicht schaden. Es gibt gerade noch 2000 offene Plätze so für nächstes Jahr. Und würde uns freuen, wenn da die Teilnehmerzahlen wieder hochgehen.
Ja, es wäre schön, auch für die anderen ganzen kleineren Läufe. Ich weiß immer, dass viele kleine Vereine da wirklich Herzblut reinstecken. Und man sieht ja im Umfeld, wo immer wieder ein Lauf wegbricht und weil es einfach nicht mehr sich rentiert. Und das ist echt, echt schade.
Markus, wir sagen dir ganz herzlichen Dank für deine Zeit, deine Geschichte und deine Inspiration. Und wenn ihr Menschen in eurem Umfeld erlebt, die vielleicht gerade in der Jahreszeit und jetzt mit doch mehr Regen und Grau irgendwie schräg drauf sind, ja, nehmt sie mal an den Arm oder an die Hand und man kann mit Spazierengehen anfangen, habt ihr ja gehört, ne? Es muss nicht gleich beim Ultramarathon so oder bei der langen Distanz enden. Ne? Ansonsten wünschen wir euch und dir, Markus, ein schönes Wochenende und dann hören wir uns nächste Woche. Vielen Dank, bis dann.
Bis dann, macht's gut.
Bis dann, danke, ciao.